Willkommen zurück, meine Lieben. Hallo bei Was Bitcoin bringt, dem Bitcoin-Podcast aus Wien, präsentiert von Coinfinity. Ihr kennt den Drill, was Bitcoin bringt. In einem Wort bekommt ihr minus 21% in den ersten 6 Monaten beim Bitcoin-Broker. Coinfinity, schaut unbedingt rein. Lightning Network ist dort integriert. Ich spreche heute mit Lukas Zinnager. Er ist studierter Mediziner, er ist aber eigentlich Unternehmer, kommt aus dem Bereich eben Medizintechnik, hat dort auch eine Softwarefirma aufgebaut. Das heißt, die digitale Transformation der Welt, die liegt ihm total am Herzen. Und er ist auch an Bitcoin interessiert, hat auch Bitcoin, aber hat verdammt viele Fragen und viel Skepsis und sieht das Ganze mit einem Außenblick, der uns vielleicht zu selten unterkommt, und hat sich deswegen heute bereit erklärt, dankenswerterweise mir diese ganzen Fragen mitzubringen und eine offene Diskussion über Bitcoin in der Welt zu führen, damit er vielleicht auch ein bisschen was von mir lernen kann und ich von ihm lernen kann, welche Fragen, welche Skepsis er auch mitbringt. Ich sage mal so, ich glaube, er wird ein bisschen mehr darüber nachdenken nach diesem Podcast, aber er ist immer noch mit Skepsis rausgegangen. Mir taugt das total, weil ich glaube, wir brauchen mehr von diesen offenen Debatten über dieses Thema, die wir dann auch in andere Dinge reinführen, wie zum Beispiel iPhone und Tesla und Europa als Standort. Und das kennt ihr alles schon, aber das sind alles wichtige Dinge, die man besprechen muss. Ich wünsche euch viel Spaß bei diesem Gespräch mit einem interessierten Bitcoin-Skeptiker. Ich darf sagen, ganz herzlich willkommen, Lukas, Dr. Lukas Zinnager. Da musst du gleich lachen.
Ja, muss ich lachen, natürlich. Ja.
Servus.
Servus, hallo Nico, danke für die Einladung.
Du bist, wie ich schon erwähnt habe, Arzt.
Ich bin Mediziner, ich achte immer sehr darauf, auf korrekt, was der Juristen, Anwälte, also ich bin Mediziner, ich habe Medizin studiert, habe dann ein bisschen wissenschaftlich gearbeitet, aber ich bin kein Arzt, also ich habe keine ärztliche Ausbildung, ja, ich bin Mediziner.
Bist Mediziner und Unternehmer?
Ja, genau, schon sehr lange. Ja.
Und Podcaster?
Mittlerweile Podcaster, ja, genötigt durch meine Frau, aber mittlerweile mittendrin seit knapp einem Jahr, genau, Negroni Nights.
Was macht es mit Negroni Nights?
Du, es ist ein bisschen schwer zu sagen, Nico. Ich finde es immer sehr banal, worum es eigentlich geht. Mir hat jemand einmal geschrieben, es ist ein Kabarett mit Wissensvermittlung. Ich finde es eigentlich gar nicht so. Also ich weiß nicht, ob es mir selber anhören wird, aber es hören sich doch einige Leute mittlerweile an. Und du, ich spreche mit meiner Frau, was uns bewegt. Wir sind schon sehr lang zusammen als Ehepaar. Wir arbeiten auch teilweise zusammen. Und über das sprechen wir eigentlich. Ja. Und das ist immer sehr intuitiv. Und wir haben nie, da ist nichts, kein Plan dahinter. Und es hören sich einige Leute an, ja.
Ausgezeichnet, also das dürfte ja gut funktionieren. Hast du heute auch eine Kappe
auf? Ja, sicher, wenn ich schon die Möglichkeit habe, mit dir zu sprechen, muss ich gleich eine Kappe aufsetzen.
Ja. Und, aber eigentlich bist du Unternehmer im Tech-Medizin-Bereich. Genau. Was machst du da?
Du schau, ich habe eigentlich nach dem Studium, wir haben eigentlich im Studium schon ein erstes kleines Unternehmen, wo ich dabei war. Das war damals eine österreichische Arztsuche, da gab es noch kein DocFinder. Das wurde dann ein gelbe Seitenunternehmen, verkauftes Unternehmen. Und ich habe die letzten 12 Jahre eigentlich ein Medizinsoftware-Unternehmen aufgebaut, die meistverwendete Ärzte-App in Österreich, das heißt Diagnosia, auch ein totales Nischenthema, aber der Bruder zum Beispiel, wenn der Arzt ist, der wird das vielleicht am Handy installiert haben, da kannst du alle Arzneimittel zum Beispiel noch schon Wechselwirkungen zwischen Arzneimitteln. Und da habe ich eigentlich, weil ich halt Mediziner bin, ich habe ja keine betriebswirtschaftliche Ausbildung, das war eigentlich, ich sage immer, das war mein Double Executive MBA, weil ich habe da halt von Fundraising, VC, Business Angels, Auf und Ups von 12 Jahren alles miterlebt und sehr, sehr viel gelernt. Also der wahre Wert war eigentlich das Lernen. Wir haben das Unternehmen verkauft und ich habe mir dann und ich habe einige Beratungsmandate im Pharma-Bereich, im Medizin-Software-Bereich. Und mein eigentliches Kerngeschäft jetzt nach diesen 13 Jahren Tech, und da können wir vielleicht auch noch kurz drüber reden, weil ich bin sozialisiert worden mit Digital Health, habe aber gesehen, dass das Problem ist, dass eigentlich Gesundheit, also ein zutiefst staatliches Unterfangen ist. Ich finde, das ist immer sozusagen, wie wenn du versuchst, eine private Autobahn zu bauen, ist halt schwierig. Deswegen gibt es extrem wenig IPO-Aktivität, extrem wenig M&A-Aktivität. Und mein Steckenpferd ist eigentlich Betrieb und Entwicklung von Gesundheitseinrichtungen. Also gar nichts mit digital, schon immer mit der digitalen Komponente, aber eigentlich ist es Entwicklung von Ärztezentren, OP-Zentren, solche Sachen.
Ja. Das ist das, was du jetzt machst.
Ja, richtig.
Genau. Aber wenn ich dir so zuhöre, bist du eigentlich ständig am Nachdenken über digital hier, digital da.
Ja, natürlich. Ja, ist ja logisch, ja, weil das ist gerade in der Medizin, das ist so ein antiquierter Bereich. Und es ist auch, wenn du die großen Wetten von den großen VCs, den VCs anschaust, dann ist einfach Digital Health oder die Digitalisierung von Gesundheit allgemein ein riesen Werttreiber in den VC-Portfolios. Und ich finde, da muss man jetzt sehr stark unterscheiden zwischen USA und Europa, weil in den USA dann halt die Wahrscheinlichkeit, dass diese Wetten aufgehen, weil es halt ein sehr privatisierter Markt ist, viel, viel höher als in Europa. Und es gibt nun mal leider wirklich keine großen Exits oder IPOs, also Börsengänge, von Digital Health Unternehmen der letzten Jahre in Europa. Mhm. Und das ist halt, glaube ich, einfach dieser fragmentierten europäischen Markt, was die unterschiedlichen Sprachengesetzgebungen ist, halt urschwer, eine große europäische Firma in dem Bereich aufzubauen.
Mhm. Ja, und aber du wirst das ändern?
Oder hast du es vor zu ändern? Ich glaube, die Zeiten, ich bin zu alt dafür. Ja, ich muss jetzt einen Negroni-Podcast machen. Ich glaube, my times are over. Ich habe es probiert mit meinem eigenen Unternehmen, ja. Aber ich finde, es gibt natürlich schon ein paar, die das irgendwie sehr weit kommen in Europa. Aber prinzipiell muss denken, Gesundheitssystem ist schon noch immer was zutiefst Nationales. Mhm. Also ich meine, das Versicherungssystem, ja, immer an, ist zwischen Deutschland und Österreich, unterscheidet sich schon mal komplett, ja, grundsätzlich. Was denn da aufgrund dieser Rahmenbedingungen ist es schon mal schwer, was Paneuropäisches aufzubauen?
Sag mal, lustigerweise haben wir im Vorgespräch, ja, beide gesagt, wir sind mit Twitter total unzufrieden. Wir, ja, kennen uns aber von Twitter.
Ohne, ja,
Twitter
lustig, würde man jetzt nicht, stimmt, hier sitzen. Stimmt, würde man nicht da sitzen, Nico. Ja, genau, ohne Podcast Award, ohne Twitter würde man nicht hier sitzen. Und stimmt, ich finde, die Qualität hat, also ich weiß nicht, der Elon, jetzt haben sie da 5000 Leute rausgehauen. Ich finde ja Effizienzsteigerung eh super, aber mir kommt vor, die Qualität meines Feeds ist, für mich ist, ich weiß nicht, wie es für dich ist, aber hat nachgelassen massiv, ja. Aber wir kennen uns daher, ja.
Wir kennen uns von Twitter und ich habe wirklich auf Twitter die Erfahrung gemacht, ich habe viele Leute, also ich hab über Facebook hätte ich nie Leute kennengelernt, die ich im Real Life nicht gekannt hätte, ja. Ja. Aber über Twitter, über die Jahre, immer, ja, wieder interessante Leute kennengelernt. Ja. Das muss man schon sagen. Ja. Und auch im Bitcoin-Space, die Leute kennen, man kennt sich von Twitter, ja. Ja. Jetzt gibt es mit Nostr da eine dezentrale Alternative, die langsam aufbaut und, ja, und wo ich auch immer wieder herumspiele. Ich glaube, du kennst das noch nicht,
dass noch
du
nicht, sagst, nein,
ja, das werde ich dir zeigen.
Aber macht das der Jack Dorsey? Oder ist das jetzt
ein Protokoll. Das, okay, ist ein Protokoll, aber mit eingebautem Bitcoin Lightning Network. Das heißt, du kannst bei jedem Tweet unter Anführungszeichen gleich mal Geld nachschicken, okay, und sagen, das gefällt mir gut und so weiter. Und dann kannst du, aber das Ding ist, das ist nur quasi die Anwendung Twitter unter Anführungszeichen ist nur eine Oberfläche. Ja. Eigentlich geht es darum, quasi das Ownership über die eigene Audience, ja, zurückzuholen und an deinen Private Key zu binden.
Ja.
Und auch an deinen Public Key.
Ja.
Und die Plattform ist egal. Also das, ja, heißt, okay, ich kann auf die Plattform.
Aber so wie HTTP, ne?
Ja, technisch gesehen weiß ich es nicht, aber von der Wirkung her kann ich auf Nostr theoretisch ein YouTube bauen, ich kann dort ein Twitter bauen, ich kann dort ein Facebook bauen, okay, ich kann dort ein Reddit bauen und das,
also
Ganze.
Also irgendwas Open Source in irgendeinem weitesten Sinn.
Naja, gut, ja, es ist komplett open. Es ist wie Bitcoin. Es ist komplett open, für jeden nutzbar.
Ja.
Aber ich bin. Das Problem ist, und das werden jetzt die Hardcore-Bitcoiner werden jetzt den Kopf schütteln über den Yield, aber ich bin einfach noch immer kein Nostr-Experte.
Okay, ich kann da gar nichts dazu beitragen, dazu sagen, ja. Aber also die Twitter-Qualität ist gesunken und bei diesen Open-Protokoll, ich denke mal, ich bin jetzt sehr zutiefst im Herzen Unternehmer, ja. Und ich glaube halt, dass am Ende des Tages, das ist ab, ich meine, können wir eh drüber sprechen über Bitcoin auch, ich glaube, dass am Ende des Tages halt immer ab irgendein Unternehmen den Wert generiert oder den reapt den Wert. Ja, also du hast dann immer, also E-Mail, ja, oder HTTP hat, bleiben wir bei dem Protokoll, ja, hat nie einen Wert, keinen intrinsischen Wert geschaffen, also hat einen massiven Wert geschaffen für die Gesellschaft, für die Menschheit, hat es aber im ökonomischen Sinne nie kapitalisiert in der Form.
Aber es gibt Firmen, die darauf aufbauen.
Die haben es genau, riesig. Also ja. Das ist aber interessant, weil die Werttreiber quasi die das entwickelt haben, ja, ARPANET und damals, das ist ja aus dem US-Militär raus entstanden, die ganzen Vorläufer vom Internet, die haben eigentlich so den technischen Mehrwert geliefert, aber den ökonomischen nicht. Das denke ich mal bei Bitcoin auf. Denke ich mal bei Blockchain, okay, Bitcoin, aber eigentlich, dann sind die Leute erst wieder auf dem Binance und dann sind sie, ich kenne mich da überhaupt nicht aus, ich bin ja kein wirklicher Bitcoin, ich habe ein bisschen Bitcoin, ja, weil ich es ganz interessant finde und ich glaube, man schadet nicht, aber ich bin da immer sehr zwiegespalten, ob das, wer da jetzt eigentlich am Ende des Tages, weißt du, musst du dann erst recht wieder einen Browser haben, mhm, und einen Strom, dass ich dann auf dieses Urding zugreifen kann. Ja, also ich habe irgendwie Leer dazwischen.
Aber deswegen habe ich auch gesagt, komm im Podcast, ja, und lass uns reden.
Ja, lass uns drüber reden.
Ich finde diese, du hast Bitcoin, du hast davon gehört, du hast dich, ja, damit beschäftigt.
Ja.
Du bist auch zu mir hergekommen, wie du erwähnt hast, bei der Ö3,
ja,
beim, genau, ORF Österreich Podcast Award, ja, genau, wo wir beide ja, in den Top 30, genau, waren, ja, immerhin. Also ja, Gratulation,
ja,
dazu.
Ebenso, ja.
Naja, ja. Ich hätte die Top 20 habe ich es nicht geschafft, weil das entscheidet dann die Jury.
Ich habe Top 3 habe ich gehofft, ja. Also ich nicht, aber meine Frau hat das gehofft. Die ging davon aus.
Hat sie gehofft, oder was?
Ja, gehofft. Aber richtig stark gehofft. Ist nicht aufgegangen, die Hoffnung. Aber vielleicht nächstes Jahr. Schauen wir mal.
Wahrscheinlich, weil du Negroni-Nights machst und nicht weißer Spritzer.
Bin politisch unkorrekt.
Ne? Also nicht österreichisch genug. Das ist einfach zu exotisch.
Das kann sein. Ja. Das kann echt. Aber ich liebe Negroni. Ja.
Ich dachte, bei euch geht es gar nicht um die Krone.
Es geht inhaltlich nicht drum, aber wir trinken
es. Ist die Krone nicht das, wo man richtig schnell, richtig besoffen ist?
Ja, richtig. Also du kannst wirklich nur einen trinken davon. Aber es ist sehr leicht und es ist sehr ästhetisch. Ja, und du kannst es nur selten trinken, aber es ist einfach einer der ästhetischsten, schönsten Rottöne, die ich kenne. Ja.
Okay. Gut, kommen wir zum ästhetischen Orangeton zurück, zu Bitcoin. Okay.
Ja.
Was ist deine Story? Was ist dein Ding?
Bezug auf Bitcoin?
Ja.
Du, ich habe mich eigentlich damals, also ich glaube, ein Freund von mir, der hat mich da mal drauf angesprochen und gesagt, du, das ist eigentlich total super und ich habe das jahrelang negiert, muss ich sagen. Und ich tue es jetzt nur immer bis zum gewissen Grad negieren und ich denke mir aber immer, wenn es etwas bewusst so, wie wir vorher ein bisschen über Autos vorgesprochen, wenn du so eine Anti-Meinung zu etwas hast, dann versuche ich so mein Sensorium zu entwickeln, so warum habe ich da eine Anti-Meinung, eigentlich sollte man vielleicht da doch drauf schauen und woher kommt das, wie wird das geprägt. Und dann habe ich mir einmal gedacht, was der über Revolut oder so ein Börse ein paar Bitcoin gekauft und total volatil und habe ein bisschen eingelesen und habe dieses Bitcoin Standard, hat mir dieser Freund gesagt, das sollte ich mal lesen, da habe ich ein bisschen beschäftigt und habe mir gedacht,
aber okay, gelesen hast du Bitcoin Standard?
Ich habe es gelesen, ja, aber ich kann da jetzt, also ich will es drüber gelesen,
ja, sagen wir ja,
so, drüber
okay.
gelesen, ja. Und das hat mir ein bisschen so, eigentlich so die Geschichte des Geldes nochmal irgendwie so, also wie entsteht Geld, warum und dass das der eigentliche, dass es ja so viel Glaube ist, ja, dass das ja keinen intrinsischen Wert hat, sondern nur solange genug Leute daran glauben, das habe ich ein bisschen in diese Richtung gedacht. Und dann haben wir gedacht, okay, lustig, ja, weil, und Geld selbst hat ja keinen Selbstzweck. Also Geld ist ja nur, also das ist ja zum Beispiel, finde ich den Gedanken sehr interessant, dass man viel Geld anhäuft, ist total pervers. Ja, weil Geld ist, by definition muss es ja, ist es nur ein Tauschobjekt. Das ist, also, das ist ein Surrogat-Tauschobjekt, ja, für statt, wo halt alle dran glauben. Und das fand ich halt interessant, ja, wie, wenn du das jetzt ein bisschen weiter extrapolierst, und ich denke gerne über solche Sachen zumindest nach, ja, wie entwickelt sich das weiter? Weil das, was wir jetzt als Geld haben, als Fiat meine, ja, das ist ja jetzt auch schon weiterentwickelt. Das war ja auch einmal Tauschhandel und so, und habe mit dem ein bisschen eingelesen. Und dann haben wir gedacht, okay, es gibt das ganze Krypto, muss man auch sagen, in dieser ganzen Niedrigzinsphase der letzten 10 Jahre hat das natürlich auch, wenn das Geld gratis ist, dann machen sie neue Dinge auf, die nicht auftun würden.
Daher kommen ja viele von deinen Kollegen aus dem Startup-Bereich.
Richtig, also die meine ganze Welt, also meine ganze Startup-Herumhupfer-Welt ist ja aufgebaut auf Gratis-Geld.
Ja.
Und wenn diese Zeiten vorbei sind und die Realität kickt, und ich glaube, das ist ja die, also das war ja die verzerrte Welt, jetzt ist ja die reale, finde ich, ja, weil Geld hat, dann muss einen Wert haben und einen Preis haben. Das hat mir ein bisschen da zum Denken gegeben, also okay, wie entwickelt sich das? Und da gibt es ja das Bitcoin und das mit diesem Krypto und Blockchain und ich habe mich einfach ein bisschen eingelesen und beschäftigt damit. Und war mir dann, und bin zum Beispiel letztes Mal mit jemandem, der hat mich dann gefragt, warum nicht Litecoin? Warum Bitcoin? Und da habe ich dann zu wenig starke Antworten für mich, ja, dass ich da jetzt, da schwimme ich sehr.
Ist das der Grund für die aktuelle sozusagen skeptische Phase?
Für mich persönlich? Yeah. Ich glaube einfach so, weil ich sehe es halt als Asset in einem Portfolio und ich glaube, also was ich interessant finde, wenn du anschaust, das hat mich schon fasziniert bei Bitcoin, muss ich sagen damals, wenn ich mir die größten Assetklassen, also unabhängig von Assetklasse, also Unternehmen, Edelmetalle anschaue und du weißt das viel besser als ich, ich weiß nicht, da ist
Gold Microsoft. Gold ist schon die größte. Gold. Lustigerweise ist etwas, was ja so mein, auch in den Medien, nicht, also CNBC spricht nicht darüber, aber Gold ist tatsächlich mit 15...
Also Market Cap, Trilliarden Market Cap oder
genau,
so.
Genau, also nicht Trilliarden, Billionen,
Billionen,
das ist immer schwierig.
Ja, mit Billions, US,
US ja, Dings, genau, also ja. Billionen. Wusstest du, dass das Wort Billion in der deutschen Sprache erst in der Hyperinflation in den 20ern eingeführt wurde überhaupt?
Man hat eine neue Größe
gebraucht.
Wahnsinn,
ja, und,
okay.
Da gibt es auch ein... Leider den Namen vergessen. Die Geschichte erzähle ich immer wieder. In Deutschland gibt es einen Billionenweg in einer Kleinstadt. Der heißt so, weil er eine Billion Mark gekostet hat in der Hyperinflation. Also von 200 Meter Asphalt. Ne?
Okay, crazy.
Gold ist das größte, quasi fungible investierbare Asset.
Was ja, aber dann kommt damit,
weil
Apple,
Real Estate aber, ist größer.
Ja, aber Apple... Ich meine jetzt als solitär betrachtet, ja, nicht als Industrien. Ja, ich glaube, Apple ist Nummer 1 oder vom Market Cap, dann kommt, glaube ich, Gold.
Ich glaube, Apple ist nicht größer als Gold. Apple hat doch nicht mehr als 15.000 Milliarden Market Cap, das gibt es nicht.
Apple ist schon so sehr weit oben. Ja, sehr weit oben. Also, es ist ja schon Zeit her, aber ich will darauf hinaus, dass mich das eigentlich irritiert hat, dass in dieser Top-10-Liste Bitcoin dabei ist. Okay, wie kann das sein? Ja, in der kurzen Zeit, also da müssen schon Und nachdem es ja keinen Wert hat, was ja immer diskutiert wird, das habe ich eigentlich damals ein bisschen fasziniert. Und dann bin ich schon, dann denke ich mir, okay, also ich habe da mit Freunden und mit meinem Bruder oft darüber diskutiert, kann etwas, das so einen, also ich glaube an dieses ganze, ich glaube, dass diese ganze, da kenne ich mich ja überhaupt nicht aus, die ganze Kryptowelt, ich glaube, da hat es extrem viel Scam und das hat halt alles gehoben wegen dieser Niedrigzinsphase. Aber bei diesem Bitcoin haben wir gedacht, okay, das ist interessant, dass das so einen globalen Wert haben kann. Das kann ja, dann ist es, ich frage mich dann immer, kann das auf Null gehen? Könnte das theoretisch jetzt morgen auf keinen Wert mehr haben? Und dann haben wir gedacht, okay, das hat so eine Größenordnung, dass das wahrscheinlich gar nicht mehr möglich ist, weil einfach zu viele Leute anscheinend dran glauben. Und das fand ich faszinierend, diesen Gedanken, ohne es wirklich in der Tiefe zu verstehen.
Aber das ist ja auch mal ganz wichtig bei Technologie, ne? Also es ist jetzt, damit die Leute das adoptieren, muss es möglich sein, es zu nutzen und es
auch. Aber ich nutze es ja gar nicht eigentlich, ja. Ich kann es, ich meine, im realen Leben nutze ich es eigentlich gar nicht, ja. Hat für mich keinen Wert. Ich zahle nichts damit.
Ja. Ja, du hast es rumliegen als langfristige,
ja,
genau, Wertspeicherspekulation.
So, genau, so habe ich es. Ja,
dann nutze ich es. Das ist der Nutzen von, ja. Das ist halt schwierig, den das Problem ist bei Bitcoin, oder eines der Probleme bei Bitcoin ist natürlich, dass sich die Narrative ständig ändern. Mhm. Ja, da gibt es einmal dieses Ding, das hat Satoshi Nakamoto geschaffen, der hat darüber einige Dinge geschrieben, aber die Narrative rundherum ändern sich eigentlich permanent, je nachdem, was gerade en vogue ist.
Ja,
weil auch die Medien immer nach neuen Stories suchen.
Ja, und das ist aber ein Problem für die Glaubwürdigkeit von Bitcoin, oder? Weil man nicht konsistent ist in der Argumentation und diese Narrative sich immer ändern, das ist ein Gift für einen kollektiven Glauben. Also wenn ich einmal sage, der Gott ist jetzt wichtig und der und eigentlich die Taufe ist doch und die Firmung ist wichtig, also wenn das nicht konsistent ist über Jahre.
Na, die entscheidende Frage, das ist, da geht es dann wieder um die Frage, gilt das, was die Menschen sagen oder das, was sie tun?
Ja.
Und das, was sie tun, ist, sie adoptieren es weltweit als eine Form des Wertspeichers. Dass ich damit auch bezahlen kann, dass ich das auch später oder jetzt auch schon als alltägliches Geld nutzen kann. Und bei Nostr sogar auf einer ganz neuen, also Es öffnet sich dann über Lightning Network und andere Dinge, öffnen sich dann neue Geschäftsmodelle im digitalen Raum, die mit Fiat Money gar nicht möglich sind. Das ist für mich einer der spannendsten Dinge bei Bitcoin, aber da sind wir noch ganz, ganz am Anfang.
Aber wozu brauche ich das? Weil warum kann das nicht über Fiat gelöst werden, über PayPal und Co.?
Na, zum Beispiel, naja, aus mehreren Gründen. Zum Beispiel, ich kann über Value for Value, also über Lightning Network, können mir Leute, die jetzt unseren Podcast zuhören, pro Minute 0,1 Cent schicken.
Ja, gut, das ist ja technische, das könnte PayPal auch abbilden,
nein,
wahrscheinlich technisch.
Nein, 0,1 Cent ist schwierig.
Okay, ja.
Also 0,1 Cent zu schicken ist sehr, sehr schwierig im Fiat-Money-System, dass du unter einen Cent gehst. Ja, das ist, da müsste PayPal eine Infrastruktur aufbauen, ja?
Ja.
Aber wir brauchen halt kein PayPal dafür. Also es kann jeder jederzeit einsteigen und mitmachen. Das,
ja,
ist so, das ist schon ein entscheidender Unterschied.
Ja.
Aber wozu wir das brauchen? Ehrlich gesagt, werden wir das noch sehen. Also da bin ich mir auch nicht hundertprozentig sicher, dass das die Zukunft ist. Aber ist schon spannend zu sehen, wenn es Geschäftsmodelle gibt. Zum Beispiel, was es auch gibt, sind Paywalls mit einem QR-Code.
Mhm.
Du siehst, okay, ich würde den Artikel jetzt gerne weiterlesen, aber ich kann nicht.
Mhm.
Du musst keine Kreditkartendaten angeben.
Mhm.
Du musst keine Daten überhaupt über dich angeben, sondern du machst QR-Code, bezahlst, zack, geht auf.
Ja.
Und du kannst auch einstellen, Artikel hat mir nicht gefallen, Geld zurück.
Ja, öffnet natürlich auch Tür und Tor für Betrug. Natürlich, ja, weil das hat ja alles, also, oder wenn man sagt, okay, ich kann eigentlich nicht mehr kontrollieren, woher Geld kommt und Geldflüsse,
ja,
die ganze KYC-Logik in die Richtung, die es ja geht, ist entkoppelt.
Ja, und deswegen werden diese Geschäftsmodelle dann auch von KYC-Regeln, wie sie die EU jetzt einführt, also die EU möchte dann, dass das gar nicht mehr möglich ist. Also, dass ich zum Beispiel als Content-Firma keine dass du überhaupt keine anonymen Kryptozahlungen mehr akzeptieren darfst. Okay, aber jetzt sind wir von dem Ziel weggekommen.
Ja,
also,
noch
einmal, die entscheidende Frage ist in meinen Augen gar nicht das Bezahlungssystem, sondern die Frage, wofür nutzen es die Menschen? Und da ist es eben dieser Store of Value. Jetzt hat dich dein Freund gefragt, warum nicht Litecoin? Na, hat dein Freund Litecoin?
Weiß ich, glaube ich nicht.
Hast du Litecoin?
Ich habe Litecoin gekauft, ja.
Hast du es noch immer im Portfolio?
Ja.
Okay.
Ich glaube 10 Euro.
Ja, gut.
Also, ja, aber ja, ich habe das damals ausprobiert. Ja. Ich habe einfach ausprobiert und schau, was das passiert. Ich glaube, die Sache ist ja, nur weil es jetzt, also die technologische Innovation, kann man sagen, dass Bitcoin oder Blockchain eine technologische Evolutionen,
natürlich,
oder? Kann man so sagen.
Ja, es ist eine Innovation. Es ist eine.
Ja. Ja, und was man, aber ich glaube, was war denn der Treiber, warum diese Adoption so gegangen ist. Das waren ja letztendlich, glaube ich, privatwirtschaftliche Unternehmen. Das waren doch die Börsen, das waren diese Tech-Startups, diese hochgefundeten VC-finanzierten, also erst die privaten Unternehmen, also eigentlich, was du sagst, die haben ja der Masse eigentlich diesen Zugang. Also ich habe mir erstes Bitcoin über Revolut oder über Trade Republic oder Revolut gekauft. Mhm. Das heißt, die Werttreiber waren eigentlich, dass es so weit kam, diese Unternehmen, die eigentlich ja nur Layer waren, ja, oder sind ja für das Eigentliche dahinter. Warum sage ich das jetzt eigentlich? Wie sind wir auf das kommen? Weil ich es interessant finde, wo der Werttreiber eigentlich ist. Also nur weil etwas an technologischer Innovation hat, heißt das so nicht, dass das in der Gesellschaft angenommen wird.
Aber die technologische Innovation ist der Wertspeicher. Darüber musst du erstmal.
Wie viele Leute von 9 von 10, die Frage ist, wer weiß das natürlich? Ja?
Also wenn's die Leute, na, über die Hürde musst du springen.
Ja.
Über die Hürde musst du springen. Wenn du die Hürde einmal für dich akzeptiert hast,
ja,
dann ist diese Frage beantwortet.
Ja.
Also weil das Problem ist folgendes. Wo speichern wir heute Wert? Ne? Was machen wir? Was machst du?
Unterschiedlichen Assetklassen, in Immobilien, genau. in tangible, non-tangible Assets, ja, in Unternehmensanteilen, in Gold, in solches, whatever.
Genau.
Ja.
Aber ist einer von diesen Wertspeichern dafür konstruiert, Wertspeicher zu sein?
Sehr gute Frage. Schau, was Wertspeicher, alles was einen Wert hat, einen subjektiven Wert, hat ja auch irgendwo vielleicht einen objektiven Wert. Nehmen wir eine Wohnung. Wohnung wurde vielleicht nicht als Wertspeicher konstruiert, aber dadurch, dass ich drinnen wohnen kann und ein Haus, ein Dach über dem Kopf habe, ist es automatisch ein Wert. Oder? Und damit ist es ein automatischer Wertspeicher, würde ich sagen.
Also automatisch?
Automatisch ist es nicht.
Ich weiß, was du meinst, aber ich glaube, dass das eine Fallacy ist. Also du hast, es ist logisch, dass das vollkommen einleuchtend ist. Ja? Mhm. Entweder ich kann selber drin wohnen, dann hat es einen Wert für mich. Ja?
Genau. Aber Dritter kann auch drin wohnen.
Dritter kann wohnen, habe ich einen Cashflow.
Ich kann es verkaufen, ich kann es vermieten.
Ja.
Als logische Gründe, warum das einen Wert darstellt.
Ja. Aber alles Dinge, die dich auch Arbeit, Energie und Kapital kosten. Also nichts davon ist gratis. Du kannst nicht einfach eine Wohnung kaufen, jemanden reinsetzen.
No free lunch.
Du musst investieren, du musst den Mieter happy halten, musst Mieter suchen, bla bla bla.
Ja.
Haus renovieren, Betriebskosten, bei Gold hast du noch am ehesten diese pure Wertspeicherfunktion. Das kannst du einfach wohin legen. Da zahlst du dann maximal noch den Tresor, die Versicherung vielleicht Und Bitcoin ist einfach die digitale Entsprechung davon.
Mhm.
Und dann ist die Wette, die Bitcoiner eingehen, ist, dass diese digitale Entsprechung auch langfristig funktionieren wird, auf technischer Seite, aber auch, und b, dass das der Welt so einen Mehrwert liefert, das zu haben, dass immer mehr Menschen reingehen werden, und weil es begrenzt ist,
wird der Wert
steigt automatisch der Preis, also wenn mehr Menschen reingehen oder auch mehr Firmen reingehen.
Ja.
Eine Frage, die ich ganz häufig gestellt bekomme, ist: Nico, wo gehst du hin in Sachen Bitcoin, Kauf, Verkauf oder Services für Unternehmen? Und da ist die Antwort ganz klar: Coinfinity. Das sind seriöse Bitcoiner mit endlos viel Erfahrung. Der Service ist legendär, die Preise sind fair, und mit dem Code WasBitcoinBringt spart ihr euch obendrein noch 21% in den ersten 6 Monaten auf die Gebühr. Kauf, Verkauf, Sparplan, Firmenbetreuung und sogar Lightning Network hat Coinfinity im Programm. Schaut auf jeden Fall rein bei coinfinity.co. Eine verrückte Statistik besagt, dass nur 5% aller Krypto-User eine Hardware-Wallet besitzen. Naja, die Bitbox O2, die kann euch da helfen. Die Bitbox O2 in der Bitcoin-Only Edition, minimalistische USB-C Hardware-Wallet, Open Source aus der Schweiz. Ich nutze sie gerne, ich nutze sie jeden Tag. Die Software ist super sleek, intuitiv, für jeden wunderbar verständlich, natürlich auch auf Deutsch. Schaut rein bei bitbox.swiss und nutzt den Code WasBitcoinBringt für 5%.
Aber erklär mir nochmal, du kennst dich dafür, ich kenne mich da überhaupt nicht aus. Ich muss ja auch immer dazu sagen,
dass aber das ist, deswegen reden wir nicht, weil du dich auskennst, sondern weil
du einen
interessanten Blick bringst auf die Sachen. Und ich finde, dass wir auch innerhalb der Bitcoin-Community oft uns zu stark in unserem eigenen Saft bewegen, und deswegen ist es wichtig, externe Perspektiven.
Also wie würdest du das am ersten argumentieren, warum jetzt der Litecoin, warum der Bitcoin nicht der Litecoin? Weil die haben auch ihre Theorie, und der sagt, nein, das ist ein Protokoll und da gibt es auch keinen mehr. Weil dann habe ich immer gehört, wie heißt das andere, Ethereum, glaube ich, oder? Okay, da gibt es einen Menschen dahinter, und dadurch, dass dieser Mensch dahinter steht, ist schon wieder eigentlich schon mal die ganze Idee dahinter, dahin. Was würdest du sagen, ist so das Hauptargument, warum jetzt Bitcoin und nicht Litecoin?
Es gibt ein paar Argumente. aber ich versuche es wirklich aufs Hauptargument runterzubrechen. Ja. Sagen wir, du bist in Paris und du willst einen Freund treffen, der aus London kommt. Und aus irgendeinem Grund ist das Netz ausgefallen. Du hast eine Nachricht, wir treffen uns um 15 Uhr, aber du weißt nicht wo. Wo gehst du hin?
Zur Bahnstation oder zum Rathaus oder weiß ich nicht.
Wo gehst du hin? Wo gehst du in Paris hin?
Zum Eiffelturm. Ja, ah, Paris. Ich bin London im Kopf gehabt.
Du gehst zum Eiffelturm.
Ja.
Schelling Point.
Ja.
Es ist schon richtig, dass die unterm Strich ähnliche Funktionen ausfüllen.
Ja.
Aber die richtige Funktion, nämlich des Wertspeichers und des quasi globalen Wertstandards,
ja,
kann es nur ausfüllen, wenn wir uns auf einen einigen.
Ja.
Und das heißt, dass jeder tendenziell den bevorzugen wird, den die anderen auch bevorzugen.
Aber weil er der Größere ist?
Weil er der Erste ist, der Größere, der Einzige, der dezentral ist, der Einzige, der...
Das Litecoin ist nicht dezentral.
Nicht annähernd vergleichbar mit Bitcoin. Ja?
Okay.
Und der Einzige, der durch Proof of Work abgesichert ist. Aber Sicherheit ist natürlich schon ein großes Feature. Ja? Sicherheit ist das wichtigste Feature, in Wahrheit. Mhm. Ja? Mhm. Und die berühmte Energieverbrauch von Bitcoin bedeutet, dass du diese Energie aufbringen musst, um Bitcoin zu attackieren, was de facto unmöglich ist.
Ja.
Ja? Das heißt, du hast quasi durch Energie abgesichert, A, die Dezentralität und B, die Sicherheit.
Mhm.
Ja? Und dadurch wird überhaupt erstmal die Funktionsweise des Netzwerks garantiert.
Ja.
Und am Ende des Tages, und das sind eben diese Dinge, dass Menschen einfach einen Wertspeicher sich aussuchen und durch gegenseitige quasi Focal Point oder Shelling Point Abmachung, ohne sich abzusprechen, das dann einfach tun, so wie bei Gold. Das ist das, was natürlich auch sowohl aus wissenschaftlicher als auch aus unternehmerischer Sicht, glaube ich, schwierig zu akzeptieren ist.
Ja, natürlich, ja. Weil das hat nur der Argument wäre ja, das Bessere setzt sich durch, oder? Das More Advanced setzt sich durch. Das weiß ich zum Beispiel, ist das bei Fiat, warum ist der Dollar? Weil halt USA sehr stark ist, oder? Weil es da ein Korrelat in der realen Welt gibt. Deswegen ist der Peso weniger stark als der Dollar, oder? Weil halt USA mehr Macht haben, mehr globalpolitische Relevanz, mehr Market Cap, mehr etc. Na,
vor allem mehr Market Cap.
Ja, genau.
Also die Tatsache, dass du...
Aber da gibt es ja ein Korrelat in der echten, in der nicht digitalen Welt. Und das ist der Werttreiber eigentlich. Ja? Ich meine, früher Goldstandard, oder? Und da gibt es ja und gab es ja diese ganzen Korrelate in der echten Welt. Mhm. Und die Hypothese ist ja da, dass das Korrelat dahinter ist ein Protokoll, ist quasi, oder? Ist ein technologisches Protokoll.
Ja. Ja.
Und ich bin da, glaube ich, wahrscheinlich einfach nicht 100% überzeugt. Wobei dann, schau, ich bin da sehr zwiespältig. Weil auf der einen Seite denke ich mir, aha, interessant, wie kann das so einen hohen Market Cap global sein? Auf der anderen Seite versteht es, glaube ich, wirklich keiner. Also ich kenne ganz wenige, die es wirklich verstehen. Ja. Und wenn man es nicht versteht, dann sollte man eigentlich Finger davon lassen. Und das macht es irgendwie interessant. Also irgendwas ist da. Ich meine, ich finde die zynische Antwort wäre, naja, weil es gibt da draußen einfach, das habe ich mir auch mal überlegt, weil einer gesagt, du, das ist eigentlich nur quasi Bitcoin oder Krypto, ist eigentlich, das ist quasi für die Währung des Schwarzmarktes und des Graumarktes der Welt. Und dann habe ich mir gedacht, okay, wenn das so ist, ja, den muss es auch geben.
Ja, natürlich.
Vielleicht musst du, ja, es gibt da draußen, das können wir nicht, es gibt da draußen einen grauen und einen Schwarzmarkt auf der ganzen Welt für unterschiedlichsten Bereichen und die brauchen auch ihre Währungssysteme. Dann mag das so sein, dann wird das wahrscheinlich auch einen Riesenwert in der Gesellschaft darstellen. Zwar nicht anerkannt, aber...
Naja, je größer, je dysfunktionaler der öffentliche, der weiße Markt, desto wichtiger der graue und der schwarze Markt. Das kommt auch immer auf das System an, in dem du lebst.
Ja,
wenn du in der Sowjetunion bist,
ja,
in der Sowjetunion hattest du auch offiziell ein Goldverbot, aber wer sich es leisten konnte, hatte dann halt 100 Ehringe.
Ja, ja,
und wenn er zum Markt gegangen ist, ist er halt ohne Ehering nach Hause gegangen, hat sich dort einen neuen draufgesteckt.
Dysfunktionaler, desto wichtiger ist, das stimmt.
Markt regelt immer.
Ja.
Mhm. Ja, der Markt regelt immer und wenn du dich dagegen wehrst, wirst du nur noch mehr Probleme produzieren, als du versuchst zu lösen. Das ist die ideologische Frage, das können viele nicht akzeptieren. Ich glaube, dass die Amerikaner noch am besten verstanden haben, aber wenn es jetzt um den Mehrwert geht, den Bitcoin liefert, da ist es wiederum eine Sache, die ich auch gelernt habe in den letzten 2,5 Jahren, dass die technologische Innovation ist das eine und das, was du, glaube ich, angesprochen hast, sind die anderen beiden Dinge, nämlich A, was macht die staatliche Regulierung draus.
Mhm.
Ja, also wie unterstützend oder behindernd wird der Staat tätig?
Ja.
Und B, was macht der private Sektor an Unternehmen draus?
Mhm, ja.
Und das ist für mich derzeit die spannendste Frage.
In welche Richtung das geht, ja. Weil genau. Ich glaube ja, also wir werden ja, ich habe ja zum Beispiel kein Geldbörsel mehr. Eigentlich mehr Geldbörsel nie mehr mit. Ich tue immer noch alles mit Apple Pay. Und ich tue das alles für einige Leute, ist das Wahnsinn, weil totale Transparenz und so. Ich denke mir immer, das ist so heuchlerisch, weil ich habe eh schon ein iPhone. Ich meine, das wird alles nach Cupertino geschickt und alles getrackt, ja, wenn man es drauf anlegt. Also das ist jetzt eigentlich nur ein zusätzlicher Layer von Transparenz. Aber ich glaube halt wahrscheinlich wird es in den nächsten 10, 20 Jahren irgendeine Form von einem digitalen Euro geben, könnte ich mir halt vorstellen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es jetzt dieses Papiergeld in der Form nur gibt. Weil
da wird natürlich gearbeitet.
Schon, oder?
Ja, natürlich. Der digitale Euro ist das große Projekt.
Ist das so? Okay. Und ich meine, das ist ja logisch. Also das ist so wie alles im Leben, unterliegt auch Währung einer Evolution.
Aber bei der Transparenz hast du auch wieder, und das habe ich eben auch, du musst dir die Frage stellen, wie ist das juristisch geregelt? Das ist ganz, ganz wichtig. Weil ja, ich habe auch kein Problem damit, wenn ich das über Cupertino und über meine Bank schicke. Die wissen das. Mhm. Ja? Aber die haben auch eine gewisse Verantwortung. Mhm. Ich habe mehr Vertrauen in Apple als in gewisse staatliche Institutionen. Ja,
das würde ich zum Beispiel, glaube ich, nicht so unterschreiben. Ja, wenn du jetzt sagst, die Nationalbank, wen hast du mehr Vertrauen? Also,
wen habe ich mehr Vertrauen?
Nationalbank oder Apple?
Apple.
100
weil ich mich viel zu sehr beschäftigt habe mit den Institutionen von Notenbanken und ich halte nicht wahnsinnig viel von der institutionellen Einrichtung einer Notenbank. Ich glaube, dass das mehr Schaden einrichtet, als es nützt.
Ich glaube, ist das nicht ein Problem von Notenbanken, dass sie teilweise politisiert werden wurden oder sie sind politische Instrumente und sollten aber eigentlich rein ökonomische Instrumente sein.
Ja, aber das einzige rein ökonomische Geld ist Bitcoin.
Aber das ist alleinig das Faktum, dass wir hier sitzen und drüber reden, ist schon ein Politikum. Das stimmt nicht. Ja? Ja, aber alleine, dass Leute daran glauben, ist ein Politikum.
Aber der Unterschied ist, dass wir nichts tun können. Wir können nicht mehr Bitcoin machen.
Aber du kannst es beeinflussen. Der Michael Saylor beeinflusst. Das ist alles beeinflussbar.
Er kann den Preis beeinflussen.
Ja, aber damit bist du schon nicht mehr neutral.
Ich sage nicht, dass es 100%, also diese 100%, es ist näher dran an Neutralität als Notenbank. Aber gehen wir bitte zurück zu den Transparenz noch.
Ja.
Okay?
Ja.
Beim digitalen Euro zum Beispiel, ja, das ist auch ganz wichtig. Wichtig ist, oder keine Ahnung, jetzt wird wieder in Europa über die Chat-Kontrolle geredet und über die Aufbrechung von Verschlüsselung und so. Mhm. Ja. Das eine ist zu sagen, ja, das können die machen ja die Staaten oder die Geheimdienste sowieso. Mhm. Ja.
Ja.
Ja. Ja. Aber wenn du es offiziell darfst, das ist noch viel, viel gefährlicher, weil dann gehst du auch offiziell ins Gefängnis. Wenn irgendjemand ein Gesetz erlässt, dass du das, was du gerade gesagt hast, nicht mehr sagen darfst.
Ja, das verstehe ich.
Das ist ein Unterschied zwischen die überwachen dich heimlich oder die überwachen dich auch für Profit oder sie überwachen dich einfach nur, weil sie dich kontrollieren wollen.
Mhm,
ja. Und was jetzt okay, aber du hast gesagt, du machst Apple, ich zahle auch Apple Pay. Ich sehe jetzt auch für uns nicht die akute Notwendigkeit, auf eine andere Währung umzuschalten.
Weil mir die Währung eigentlich wurscht ist. Ganz ehrlich, ob da im Hintergrund in Peso oder Dollar oder Apple. Schau, sagen wir so, wir haben vorher kurz drüber gesprochen. Technologischer Fortschritt, die Menschen werden ja nicht gefragt, ob sie den technologischen Fortschritt gut finden. Es wird niemand gefragt, ob das Internet jetzt durchsetzt. Da gibt es keine Volksabstimmung, da gibt es kein, dass der Fernseher jetzt kommt oder nicht, dass die Schallplatten, die CD und der Minidisc und das da wird ja niemand gefragt. Mhm. Okay? Der Faktor, warum sie das entwickelt, ist Convenience. Weil es für die Menschen mehr convenient ist, deswegen hat es mehr Adoption, deswegen hat es mehr Reichweite, deswegen hat es mehr USB, deswegen hat es mehr Erfolg in der Gesellschaft. Und deswegen finde ich eben, der große Werttreiber für mich als Mensch jetzt, als Konsument, ist eigentlich, dass ich jetzt mit diesem Apple, dass ich mit meiner iWatch das zahlen kann. Da merke ich, okay, die haben jetzt den Wert. Die capturen den Wert eigentlich. Und ob das jetzt im Hintergrund der Bitcoin oder der Peso ist, mir eigentlich wurscht.
Ja, genau.
Das, weißt du, aber dann ist die Frage, okay, dann wo ist dann der große Wert drinnen eigentlich in der Währung an sich? Ja, dann wird das zu einem Medium des, dann ist es just another Währungsasset-Klasse, die genauso wie Forex, die ganz einmal getradet werden kann. Ja, dann ist es nichts Besseres oder am Ende des Tages nichts anderes als ein Dollar oder als ein Euro. Halt in einer quasi metastaatlichen Ebene. Ja, okay, aber es ist das gleiche in Grün. Ich bin jetzt bewusst.
Alles gut, alles super. Nein, wirklich. Mir ist auch wichtig zu sagen, weil ich sage, ich bin jetzt persönlich kein Freund von Notenbanken, heißt das nicht, dass ich A, was gegen Notenbanker habe.
Nein, und du bist ja urreflektiert.
Ich finde nur, man sollte diese Meinung auch vertreten können. Ich werde sie jetzt nicht morgen deswegen abschaffen. Mich fragt ja keiner.
Ja, ja.
Warum gibt es...
also dann ist es just another Währung. Dann ist es aber nichts Besonderes mehr.
Verstehe ich. Ich verstehe die Perspektive. Die Frage ist die, jetzt haben wir digitalisieren alles. Mhm. Oder? Das ist ja irgendwie logisch.
Das Haus ist halt schwierig, ja. Die Wohnung, wo ich drin wohne, ist halt schwierig. Das ist schwierig, ja.
Das stimmt. Aber die Dinge, die man digitalisieren kann. Ja.
Ja.
Und dass man Geld digitalisieren kann, ist ja offensichtlich.
Ist offensichtlich und ist auch naheliegend. Ja?
Genau.
Ist sehr naheliegend.
Das heißt, es ist auch naheliegend, jetzt, wenn man jetzt mal alles andere vergisst, was man glaubt zu wissen über Geld und Ökonomie, dass da etwas aus dem Internet was Neues entsteht, das diese Funktion übernehmen kann.
Naja, bin ich mir nicht sicher, weil ich glaube, also die Digitalisierung, das stimmt, weil wenn du überlegst, Geld ist ein reines Tauschmittel. Mhm. Ein Tauschmittel mit einem kollektiven Glauben, das den Wert durch den kollektiven Glauben und halt irgendein Backing in Form von Gold vielleicht entsteht. Und wenn du so einer Sache lange genug Zeit gibst, ja, und das Backing dahinter entwickelt sich gut, dann entsteht dieser Wert. Mhm. Und ich bin mir halt nicht sicher, ob das dann am Ende des Tages aber der große Wert treibt. Das ist doch Commodity für mich.
Und jetzt kommen wir zu dem Punkt. Was du beschreibst, ist eine Funktion von Geld. Ja. Es gibt offiziell sozusagen nach der Lehre drei Funktionen.
Okay, ja.
Unit of Transaction, also Transaktion, Bezahlung. Das ist das, worüber wir jetzt reden.
Okay, ja.
Unit of Account, das heißt, die Preise sind angegeben in Euro, Dollar. Du rechnest in Euro, Dollar.
Ja, ja,
okay. Dein Tesla kostet so und so viel.
Ja,
bla.
Ja, ja.
Und Store of Value. Ich speichere mein Wert in diesem Geld ab, indem ich es auf ein Sparbuch lege.
Ja,
ja, okay. Ja. Menschen, die in Argentinien leben oder in der Türkei, die wissen schon, dass man zwischen dem Unit of Transaction, dem Unit of Account und dem Store of Value unterscheiden kann. Mhm. Die geben Lira aus, die rechnen wahrscheinlich auch in Lira, aber sie sparen nicht in Lira.
Ja, verstehe.
Weil das wäre völlig bescheuert.
Das wäre bescheuert für sie, ja, verstehe. Ja.
Und Bitcoin attackiert zuallererst diese dritte
Komponente,
was wir vorhin besprochen haben, Store of Value, Wertspeicher.
Ja. Ja. Weil es staatsagnostisch ist.
Weil es staatsagnostisch ist, weil es dir keiner wegnehmen kann, weil du es digital über die Grenzen verschieben kannst, weil du zum ersten Mal die Kerninnovation ist, du kannst eine Bitcoin-Adresse auf 12 Wörter abstrahieren, 12 englische Wörter in der richtigen Reihenfolge. Du merkst dir diese 12 Wörter in der richtigen Reihenfolge und außer die Tatsache, dass du dir das gemerkt hast, gibt es keinen Niederschlag in der Welt, Zugang zu den Dings. Du kannst da, wenn du willst, 100 Milliarden Euro auf einer Bitcoin-Adresse liegen haben, die du dir in deinem Kopf gespeichert hast. Mhm. Und wenn du damit nach Amerika fliegst und die fragen dich, ob du irgendwas zu verzollen hast, ob du Devisen einführst, kannst du sagen, nein, weil Bitcoin für sie nicht eingeführt.
Ja, ja,
die sind ja schon da.
Ja, okay. Ja?
Und das ist schon eine gewaltige Innovation. Ich meine, musst dir vorstellen, stell dir vor, du flüchtest aus der Ukraine oder du...
Ja, würde ich nennen Edge Case. Das ist für mich ein klassischer Edge Case. Ja, das ist, wen tangiert das in der Realität da draußen? 99% der Leute wird das nie tangieren, weil denen das wurscht ist, woher das kommt. Das ist so, weißt, es ist eine ganz kleine Gruppe von Menschen, ja, die sich darüber Gedanken machen, die sagen, ja, das stimmt, das sind gute Beispiele, wo dieser Mehrwert klar gegeben ist. Aber für die Masse sehe ich das, glaube ich, nicht, ja, weil der wird das relativ wurscht sein. Zumal ich glaube halt, also das ist ja immer so ein Fight, es ist auch bei allen, das hat ja nichts mit Bitcoin zu tun. Es ist ja immer ein Match zwischen technologischer Innovation und Regulatorik. Die Regulatorik hängt immer hinterher. Die Evolution ist immer ein bisschen, die technologische Fortschritt ist immer weiter vorn. Warum, und das wird auch früher oder später reguliert. Warum sollte das, also ich glaube, ist nicht, da kennst du viel besser aus, ist nicht Währung eines der wichtigsten Steuerinstrumente von einem Staat? Und das wird sich doch kein Staat nehmen lassen, das zu regulieren. Okay, der Argument würde natürlich sein, naja, das kannst du nicht regulieren, weil es eben ein Protokoll ist, weil was willst du regulieren? Aber wenn ich von meinem Raiffeisenbankkonto 20.000 Euro auf mein Ledger überweise, dann werde ich von der Raiffeisenbank angerufen, wohin das Geld geht.
Ja, aber erstens findest du das nicht
arg
komisch?
Na, arg, sicher, finde ich arg.
Was geht crazy. Das die Bank an?
Ja, finde ich crazy. Aber das ist ein Faktum. Ich meine, was ist die Alternative? Dass ich mit dem, ich bin ja kein Staatsleugner. Also,
erstens einmal, die Bank macht das ja nicht gerne. Also was da passiert ist, dass über die Regulierung lagert der Staat quasi Polizeiaufgaben an den Privatsektor aus Und die Bank hat...
Muss das machen, oder?
Die Bank muss das machen, damit sie nicht eine auf den Deckel bekommt.
Ja.
Aber die Bank hat A, mehr Kosten für Personal, B, mehr Kosten für Bürokratie und C, verärgert den Kunden.
Mehr Overheads und haben nichts davon.
Wir haben nichts davon. Mhm. Ja. Mhm. Die Bank hätte es lieber, wenn sie das nicht tun muss.
Mhm.
Ja.
Ja.
Aber der eigentliche Punkt, den du vorher gesagt hast, der ist mir jetzt entfallen, ganz schnell. Wie sind wir jetzt zu den 20.000 Euro gekommen? Dass du sagst, es ist kein Mehrwert. Nein, der Mehrwert ist eben schon der Wertspeicher. Und die Regulierung, wie du sie gesagt hast, die ist ja jetzt da. Also wir haben jetzt, Bitcoin hat jetzt nach 15 Jahren diese Zeit der unregulierten Wild-West-Phase endgültig verlassen.
Ja, ja.
Wir haben jetzt in Amerika sowohl die Bilanzierungsregeln als auch die ETFs. Mhm. Also das ist jetzt nicht mehr wegzudenken.
Das ist ja gut für Bitcoin, oder? Ich meine, für den realen Wert und für das Ankommen einer Gesellschaft.
Genau, und das ist der Punkt, den ich vorher erwähnt habe, wo auch bei vielen Bitcoinern, die nur auf die technische Innovation schauen und sich denken, die ganze Welt muss sich jetzt nach Bitcoin richten. Die Welt wird sich nach Bitcoin richten, aber die Art und Weise bestimmt auch die Geschwindigkeit der Adoption und die Qualität der Adoption.
Mhm.
Und ich glaube, dass deswegen sozusagen der Staat natürlich eine Rolle spielt mit seiner Regulierung und so weiter, und das ist auch völlig in Ordnung. Sich dagegen zu wehren, ist, glaube ich, sinnlos.
Und es ist auch Cherrypicking, weil ich möchte ins Krankenhaus gehen und auf der Autobahn fahren. Und ich muss auch beides dann akzeptieren. Also,
Also, und das ist auch kein Problem. Also, wie gesagt, die Regulierung ist jetzt da. Und deswegen hast du in Amerika jetzt die Türen offen, dass der Wertspeicher Bitcoin stärker noch adoptiert wird, A, von Privatpersonen, aber vor allem von institutionellen Anlegern und Unternehmen.
Ja, aber rein opportunistisch. Aber glaubst du wegen, Entschuldigung, wenn ich dich unterbreche. Ja. Aber glaubst du aus einem Idealismus heraus oder aus einem Opportunismus heraus?
Opportunismus.
Totaler Opportunismus. Opportunismus,
natürlich. Aber wie,
damit ist es just an, ja, dann ist es halt der Asset, aber dann, das macht es halt nicht, das macht es halt dann nicht mehr special, oder? Das macht es dann einfach so, okay, das könnte morgen eben auch der Litecoin eigentlich sein, seien wir uns ehrlich. Es ist halt der Bitcoin geworden. Ich bleibe mal beim Litecoin, weißt? Das ist dann, also wenn du den Idealismus-Aspekt von Bitcoin wegnimmst und sagst, das ist am Ende des Tages ein ökonomischer Opportunismus, na, dann nimmst du aber extrem viel Wert. Dann nimmst du aus dieser, finde ich, für mich, nimmst du aus dieser Debatte dann extrem viel raus.
Ich sage sogar...
Weißt du, was ich meine?
Ich weiß, was du meinst. Ja. Und ich sage sogar, es ist andersrum. Bitcoin setzt, also die Tatsache, dass wir ständig darüber nachdenken müssen, wie wir unser Geld anlegen, wie wir in die Zukunft planen, bla bla, pipapo, hängt ja damit zusammen, dass das klassische Geldsystem auf einer permanenten Entwertung ausgelegt ist. Ne? Also das ist der Nachteil des Euros, das Store of Value ist, dass die offizielle Politik 2% Abwertung pro Jahr, 2% Inflation pro Jahr, bedeutet nach 35 Jahren, wenn du es nicht anlegst, eine Halbierung deiner Kaufkraft.
Mhm.
Ja? In Wahrheit ist die Inflation noch viel höher. In Amerika habe ich gestern einen TikTok gesehen, der mich vom Sessel gehaut hat. Der hat auf Walmart 2022 seine Groceries bestellt und hat 2 Jahre später einen Order Now Button, Reorder Geil. This Button gefunden.
Okay.
Und es ist gestiegen von 120 auf über $400.
Wahnsinn, ja.
Dasselbe Warenkorb.
Wahnsinn.
Dasselbe Warenkorb. Die Inflation ist viel höher als es offiziell
die reale
Inflation.
Ja.
Mhm. Und dieses Problem hast du bei uns relativ links. Ne? Das ist einer der Gründe, warum Real Estate-Investoren sich für genial halten, ist, weil natürlich die Inflation da reinfließt und dann geht das alles rauf und dasselbe gilt für Aktienindizes und so weiter.
Ja.
Aber du hast halt mit Bitcoin jetzt zum ersten Mal die Möglichkeit, ein pures Store-of-Value-Asset zu halten, das die Nachteile von Real Estate und Aktien nicht hat, aber auch nicht die Vorteile. Es hat keinen Cashflow und es hat keine wie du es nennst, reale Nutzung.
Ja.
Also es hat, du kannst nicht drin wohnen und es erzeugt doch keinen Mehrwert durch die Firmen. Aber diese Store-of-Value-Funktion ist in meinen Augen groß genug und wichtig genug, dass es einen Platz hat.
Ja.
Und dann ist eben die Frage, wie wird es reguliert? Einer der Gründe zum Beispiel, dass Litecoin und andere Kryptos eben nicht so reguliert sind wie Bitcoin in Amerika. Also es kann sein, dass es in die Richtung geht, aber derzeit ist es noch nicht so.
Okay.
Es gibt doch noch keine ETFs für andere Kryptowährungen.
Ja. Warum ist es so? Weil pickt sich der Regulator Bitcoin raus?
Hm.
Wegen diesem Markt, weil die Größenordnung ist schon...
In erster Linie, ja gut, weil eigentlich die ganzen anderen Kryptos illegal in den Umlauf gebrachte Wertpapiere sind, laut der Regulierung. Jetzt bei Ethereum hat man sich jetzt mit Hilfe von viel Geld aus der Krypto-Lobby dazu entschlossen, ein Auge zuzudrücken. Ich bin ich bin da auch nicht der Meinung, dass das gut ist, aber das ist jetzt nur mal so geschehen, das muss ich akzeptieren. Mhm. Ich glaube auch, dass Ethereum ein illegal in den Umlauf gebrachtes Wertpapier ist, aber sie haben Ethereum Futures zugelassen und das war quasi die Tür, mit der sie geöffnet haben in Richtung Spot Market ETF und der wird wahrscheinlich auch zugelassen.
Okay.
Aber sicher ist noch gar nichts.
Okay.
Bei den anderen Kryptos würde ich davon ausgehen, dass das nicht mehr passiert.
Also, du glaubst ja, dass gibt es ein Litecoin? Das ist der arme Litecoin mit Schalade.
Du kannst auch vergiss mal Litecoin, weil Litecoin hat überhaupt keine Relevanz mehr. Ja. Aber nimm mal Ethereum, Solana, bla bla bla.
Gibt es den in 10 Jahren?
Nein.
Aber Bitcoin gab es schon, oder?
Ja. Da bin ich absolut. Einer der Gründe, warum ich mich überhaupt traue, darüber zu reden, ist, weil ich sage, mutig. Nur Bitcoin.
Ja, das ist ja total mutig. Das ist ja extrem mutig, finde ich.
Warum?
Weil wenn man sagt, okay, weil etwas, was ja, würde ich sagen, relativ noch in meiner Welt, noch relativ fragil ist in der Welt und relativ to be discussed ist. Und das ist halt so, wie wenn du jetzt sagst, finde ich, ich exponiere mir für Wasserstoffautos. Ich käme überhaupt nicht aus, ja, aber da würde jetzt jemand sagen, ja, ich weiß nicht, ob das wirklich das ist. Ja, du kannst auf dem falschen Pfad sein. Du glaubst ja nicht, dass du auf dem falschen Pfad bist, oder? Das ist ja logisch, sonst würdest du das ja nicht machen.
Natürlich.
Logisch, ja. Aber jetzt, ich versuche immer, möglichst einen objektiven, äquidistanten Blick einzunehmen.
Finde ich super.
Ja, und versuche immer zu schauen, nicht, dass ich meine eigenen, schau, wenn Paare lernen sie kennen, weil sie, du lernst, der Frau ist oft ähnlich wie man selbst ist. Ja, man findet immer das attraktiv und bejahend, so was man selbst, was das ist, so self-fulfilling. Das Gehirn ist da total tricky, weil du das gut findest, was du selber gut glaubst. Ja, und das ist eine totale Fallacy, wo man da leicht reintappt. Mhm. Und deswegen, und das ist extrem schwer, ich meine, das ist ja fast philosophisch, ja, zu sagen, wie kann ich eigentlich gibt es eine objektive Sichtweise auf diese Sache? Ja, gibt es ja fast nicht, ja, weil jeder hat seine subjektiven Weltbilder. Und da bin ich, das meine ich mit exponieren, da bin ich mir halt nicht sicher, ob das, wenn ich es von möglichst distanziert betrachte, würde sagen, ja, ich weiß nicht, ob denn den Bestand hat die nächsten Jahre. Ich glaube
nicht. Wissen tue ich es natürlich nicht.
Ja, das ist so, wenn ich sage, Dollar. Könnte man austauschen mit Dollar? Weiß ich nicht. Kann ich nicht sagen, also lest Ray Dalio, Changing World Order, dann es hat tausend, also was das Problem ist, wir denken immer so in 100 Jahren.
Aber nimm mal Ray Dalio.
Ja?
Ray Dalio war, ich sage jetzt mal nicht ähnlich wie ich, aber Ray Dalio war auch voll committed auf Gold.
Ja?
Ray Dalio hat die ganze Abwertung
weil
der Währungen
kannte,
und so.
Weil er sozialisiert wurde. Ja.
Und war dann mit dem auch verheiratet, hat sich inzwischen aber auch dazu niederreißen lassen, zu sagen, okay, machen wir 5% Bitcoin-Allocation.
Ja,
ja, nicht logisch.
Es naja, ist eine super Asset-Klasse, die eine super Wertsteigerung
hat. Aber es ist ganz schwierig, wenn du dich einmal mit einer Position verheiratet hast, dann über deinen eigenen Schatten zu springen, dein eigenes Ego nochmal...
Ja, aber ist ein guter Investor.
Ja, genau. ich bin kein guter Investor, aber ich habe bei Bitcoin 7 Jahre gebraucht. Von 2013 bis 2020 gebraucht, bis ich gesagt habe, okay, das Ding nehme ich ernst.
Ja, ja, ist faszinierend. Wie fasziniert das, dass du das, ist toll. Ja.
Und ich habe lange Zeit nicht dran geglaubt. Ich habe gerade die Probleme gesehen, die es versucht zu lösen, aber ich habe nicht geglaubt, dass es die Lösung ist. Ich habe geglaubt, ich bin smarter, ich sehe die Lösung woanders.
Ja, und Lösung wofür?
Die Lösung für das Problem der permanent abwertenden Währungen und ich weiß nicht, wo ich meine erarbeiteten Kapital abspeichern soll.
Inflationsresistent anlegen kannst.
Genau. Ja, und zwar Inflation im klassischen Sinne, also eine Verteidigung gegen die Ausweitung der Geldmenge oder der Währungsmenge. Dieses Problem habe ich gesehen. Es ist auch eines der ganz großen Probleme, was die Umverteilung betrifft. Also Inflation ist etwas, was immer die ganz unten betrifft und die ganz oben reicher macht. Es führt zu einer Spitze der Pyramide.
Ja.
Aber jedenfalls, ich habe bei Bitcoin lange nicht dran geglaubt. Und ich hatte auch die Phase, wo ich gesagt habe, nein, das ist Ethereum, nein, damals gab es noch gar kein Solana, aber damals habe ich geglaubt, das ist, keine Ahnung, Tezos oder da gibt es noch 15 andere. Die 500 andere. Die alle eine Story zu erzählen haben. Und dann musst du erstmal über deinen eigenen Schatten springen, dass du sagst, okay, ich habe bei 100, im 100er-Bereich bin ich nicht eingestiegen, ich bin nicht im 1000er-Bereich eingestiegen, jetzt kostet das Ding im fünfstelligen Bereich. Ich hätte die Chance gehabt, viel, viel mehr davon zu sammeln, aber trotzdem muss ich jetzt über den Schatten springen. Und das war dann für mich ein ganz entscheidender Moment. Und dann habe ich angefangen, es ernst zu nehmen, weil ich es gemerkt habe, okay, ich glaube, dass für viele Menschen so ist, erst wenn sie auch ernst zu nehmen investiert sind, nämlich mit einem besteuerten Teil ihres eigenen Investments, dann fangen sie an, sich ernsthaft damit zu beschäftigen.
Ja, sowas bei mir auch. Ich habe da ein bisschen mehr Geld investiert gehabt, habe ich. Ja. Und natürlich, dann nimmst du es ernst, Kind in der Game.
Und die Exponierung, das brauche ich dir als Unternehmer nicht zu sagen, naja, wo ist der Erfolg zu Hause? Dort, wo du das Risiko eingehst, dich zu exponieren. Ja, wenn du das machst, wo alle anderen sagen...
Deswegen super, deswegen bewundernswert und toll. Ja. Und das ist total richtig. Ja. Und ich finde es auch super, weil nur eben put your mouth where your money is oder umgekehrt, was wie der Satz heißt. Ja. Aber genau richtig, deswegen finde ich es auch super und dass du ja diesen Diskurs die stellst. Ja. Also das hat einen Wert, ja. Das finde ich auch. Ja.
Erstens vielen Dank. Zweitens, wie gesagt, also für mich geht es darum, dass ich glaube, dass das wirklich eine Innovation ist, die uns helfen kann. Ja. Und auch darum, dass ich... Es ist ein gutes Thema, es ist ein super Thema, um die Welt zu betrachten.
Ja, ich meine, nur mal zynisch. Ja.
Bitte.
Betamax war das bessere Format als VHS. Tausendmal besser. Es hat alles besser gehabt.
Aber hat Betamax 15 Jahre lang den Markt dominiert?
Na, VHS hat sich durchgesetzt. Eben. Ja. Minidisc war super. Also es gibt tausende Beispiele, wo nicht das Bessere sich durchsetzt.
Ja.
Und weißt, andere Treiber sind Faktoren, warum sie etwas durchsetzt in der Welt.
Klar, aber Betamax hat nicht 15 Jahre den Markt dominiert. Bitcoin ist noch nie, auch nur im Annähern...
Aber im Angesicht des Daseins der Menschheit und des Handels der Menschen sind ja 15 Jahre nichts. Wir müssten ja von hunderten Jahren sprechen,
es gibt halt diesen Sektor, von dem wir hier reden.
Den gibt es ja jetzt nicht so lange. Ja, genau.
Ich habe keinen.
Ja. Und in diesen 15 Jahren war halt die Dominanz stetig gestiegen und immer größer geworden. Ja.
Genau.
Und wenn wir jetzt davon ausgehen, dass diesen Sektor weiterhin geben wird und der mehr an Relevanz gewinnen wird und nicht abnehmen wird, dann, das ist so die Hypothese, oder? Mhm. Natürlich, dann wird das auch mitwachsen. Ja, I see it. Ja.
Also diese Dominanz, auch was die du hast es vorher gesagt, ne? Wie heißt die? Du hast ja nicht mal gewusst, wie Ethereum heißt. Also alleine die Tatsache, Bitcoin hat heute ein Level erreicht. Es gibt Fußballclubs, die nutzen Bitcoin auf ihrem als Trikotsponsor, um damit eine neue Schicht an Interessenten anzusprechen. Ja. Warum? Weil es ein Brand ist, den du gratis
fällst. Richtig.
Und das, was wir am Anfang besprochen haben, die Tatsache, dass der Narrativ immer wechselt. Das ist das, was du vorher das hast du recht. Das
finde ich problematisch.
Weil Bitcoin keine Firma ist,
ja.
Gibt es keine Marketingabteilung, gibt es kein zentral gesteuertes Marketing, jeder kann mitreden.
Ja, ich finde die Argumentation eben, einmal ist es der Brand, du hast es gerade super beschrieben, ja genau, das ist eigentlich eine Marke, mittlerweile. Und morgen ist das Argument fast ein mathematisches Argument. Ja, wegen Protokoll und wegen Sicherheit und. Und das ist für mich extrem inkonsistent. Ja, das ist so, das ist mir zu breit. Ja, weil ich glaube, du kannst es umlegen wahrscheinlich für einen Dollar auch. Ja, du kannst sagen, Dollar ist auch ein Brand. Ja, aber eigentlich ist Dollar wenig. Nein, eigentlich ist Dollar kein Brand. Nein. Dollar hat kein Brand. Dollar hat objektivierbare Gründe, warum der Wert da ist. Und keiner tut sich einen Dollar.
Was ist der objektivierbare Grund, warum der Wert da ist beim Dollar?
Na, weil es ein Store of Value ist, weil ich damit in der realen Welt was kaufen kann natürlich, weil es Akzeptanz in der Gesellschaft gibt, dass ich damit was bekomme. Weil Dollar niemandem gehört. Gut, Bitcoin gehört auch niemandem. Ja.
Warum gehört Dollar niemandem? Was ist mit der US-Regierung?
Ja gut, aber denen gehört es ja nicht. Die tun sie nur, ich meine, kann man das so sagen, dass eine Regierung eine Währung gehört? Ist das richtig? Ich kenne mich da zu wenig aus.
Naja, was heißt
gehören? Wem, was heißt, wem, sie produzieren es halt.
Ja.
Ja, aber gehören tut es ja niemandem in dem Sinn, oder? Das ist ja nur ein Blattelpapier im Umlauf.
Okay.
Oder
ich weiß nicht genau, was du mit gehört meinst.
Ja, der Dollar hat in dem Sinn keinen Besitzer. Also der Besitzer ist ja der ihn gerade hat, aber nicht der Staat.
Okay, ja, okay. Also der einzelne Dollarschein.
Der einzelne Dollarschein.
Ja, okay, ja. Naja, gut, aber der Staat kann jederzeit die Dollargeldmenge verachtfachen und dann hat sich der Wert deines Dollarscheins dermaßen massiv reduziert.
Ja, aber das kann bei Bitcoin auch so sein, oder? Ich kann es halt nicht über der Staat, sondern halt, bleiben wir bei Michael Saylor, der kann das ja auch beeinflussen.
Der Michael Saylor kann verkaufen, aber er kann nicht mehr machen. Das ist ein Unterschied.
Ja, okay, gut. Ja,
der muss Kapital verbrennen, wenn er das tut. Das ist der entscheidende Unterschied.
Ja, verstehe.
Die begrenzte Menge von Bitcoin ist eigentlich das Killer-Feature.
Ja.
Und das ist der nächste mentale Schritt, über den man springen muss, weil das klingt so banal, weil es sogar arbitrary
ist. Was endlich ist, hat Wert, wenn du lang genug zuschaust. Das glaube ich schon.
Aber der Punkt ist, es gibt eigentlich vor Bitcoin keine Ähnlichkeit.
Du musst darüber nachdenken, was das heißt.
Also was es gibt, ist das Einzige, was so ähnlich ist wie Bitcoin, ist vielleicht alle Picassos. Aber da ist immer noch die Gefahr, dass wir neue Picassos finden.
Na sicher, genau richtig. Ja.
Bei Gold gibt es keine Ähnlichkeit. Gold ist knapp.
Aber gibt keine Ähnlichkeit von Gold?
Nein, es ist eine Frage des Preises. Ich kann Gold aus dem Meerwasser fischen.
Aber es wird auch irgendwann physikalisch, gibt es ein Ende. Oder? Es gibt ein geologisches Ende.
Das Universum ist unendlich groß.
Ja.
Oder? Das habe ich in der. Also ja. Dann kann es eigentlich kein Ende geben, in dem Sinn.
Ja, okay, wenn du natürlich das gesamte Universum betrachtest, kann es gar kein Ende geben. Ja. Dann gibt es aber. Ja, gut, aber wer sagt, naja, gut, weil du meinst, weil Bitcoin mathematisch ist, weil.
Genau,
und die Mathematik ist, die Mathematik ist finite und die Mathematik ist die einzig klare Sprache. Ja.
Wir können aber natürlich auch sagen, selbst wenn wir innerhalb wenn wir innerhalb unserer Erde bleiben, ist Gold auch knapp, aber nicht unendlich. Und vor allem, und das ist das Nächste, wir wissen weder bei Dollar noch bei Gold noch bei Immobilien, wie viel es wirklich gibt. Mhm. Das sind reine Schätzungen.
Mhm.
Ja? Mhm. Bei Bitcoin wissen wir es. Mhm. Es gibt nichts, und das erzeugt es, und das ist einer der Dinge, die schon wirklich faszinierend sind. Wir hätten mit Bitcoin zum ersten Mal überhaupt in der Geschichte die Möglichkeit, überhaupt zu messen. Mhm. Also unsere gesamte Messung unserer ökonomischen Dinge wird gemessen in Dollars, Euros, aber die sind auch flexibel. Also
ja, total.
Wir messen mit einem Maßband, das sich ständig ändert.
Ja, ich verstehe. Ja?
Und Bitcoin würde das ändern. Oder Bitcoin ist dabei, das zu ändern. Wir haben zum ersten Mal einen fixen Punkt, um den sich alles drehen kann.
Ich verstehe es, auf der theoretischen Ebene verstehe ich es, ja. Und ich tue mir noch immer das total schwer zu graspen, ja. Ich tue mir extrem schwer damit eigentlich, ja. Es ist, für mich, ich denke mir dann immer, ja, es ist eigentlich trotzdem nichts Besonderes, ja. Vergleichen wir es mit einem Protokoll. Wenn es HTTP hat, ist auch was Mathematisches, ja. FTP ist was dann auch, es ist Code, ja, es ist Mathematik. Aber das hat die Welt weitergebracht, aber an sich selber war es eben nur kein. Ja, gut, nein, ich schwimme da zu viel, muss ich sagen. Ja, ich kann da, mir fehlen ein bisschen die Argumente. Ja,
es geht gar nicht um die Argumente, es geht eher um diese Fragen zu stellen. Und ich bin total dankbar dafür. Ja. Und auch, dass du das machst. Und dass du auch, also ich habe auch keine Antwort. Wie gesagt, ich habe auch vor 2,5 Jahren damit angefangen, den Podcast hier zu machen, weil ich der Meinung war, wir müssen darüber reden, wir müssen das rausfinden, was Bitcoin bringt. Aber die Antwort weiß ich nicht. Ich habe Vorstellungen, ich habe Ideen. Ja. Und es gab viele unterschiedliche Gäste hier, die viele unterschiedliche Ideen haben. Aber was ich sehe, ist, dass es in der Community, bei Leuten, die sich damit beschäftigen, es bringt eine Aufbruchsstimmung, es bringt einen unglaublichen Unternehmergeist und es bringt extrem viel Optimismus.
Ja.
Und das sind alles drei Dinge, die ich in der normalen Welt derzeit vermisse. Du weißt, was ich meine mit normalen Welt.
Also ja, in unserer realen Welt, ja. Ich glaube, das ist Cherrypicking, weil ich könnte jetzt auch drei Argumente aufzählen, die negativ sind, die vielleicht Bitcoin mit sich bringt. Ja, also was ein Betrug oder halt bei FTX, da gibt es auch, glaube ich, negative Seiten. Und ich bin immer ein sehr optimistischer Mensch. Ich glaube einfach immer, dass ein sehr verzerrtes Weltbild, also ich glaube, grundsätzlich entwickelt sich die Welt sehr positiv immer weiter. Und ich glaube, dass da, also die Leute vergessen, dass es eine Zeit gab, wo jedes dritte Kind einfach 10 Tage nach Geburt gestorben ist, ja, wo die Lebenserwartung 35 war. Also es wird so schnell vergessen, wie positiv sich die ganze Welt entwickelt eigentlich laufend. Deswegen glaube ich an diese Doom-Szenarien überhaupt nicht, ja, sondern ich glaube auch immer, dass, der Bezos hat einen super Podcast gemacht, immer gedacht, warum sind sie diese Milliardäre, die ganz mit diesem scheiß Space-Ding da beschäftigen, ja, es gibt zu viele Probleme da auf der Welt und da gibt es ja so viel zu lösen eigentlich, warum sie mit diesem Space. Und er hat, fand ich, super faszinierende Argumente geliefert, dass er sagt, es ist einfach ganz logisch, wenn Sie das mathematisch berechnen, es muss ein multiplanetares Leben geben. Ja, es wird einfach ein anderer Planet auch beheimatet werden und da wird es unterschiedliche Planetenklassen geben. Und immer okay, und der hat das aber so stark argumentiert, finde ich, so trocken eigentlich. Also, intuitiv haben wir gedacht, das ist alles irgendwie, dem ist halt Fahrt als Jeff Bezos und deswegen beschäftigt ihn und hat das gehört und muss sich mit dem beschäftigen. Der hat aber ganz harte, finde ich, sehr gute, nachvollziehbare Gründe, warum das echt Sinn macht, in das zu investieren. Ja, dass es einen Sinn macht, irgendwie bemannte Raumfahrt irgendwie weiterzuentwickeln. Und warum habe ich das jetzt gesagt? Weil, weiß ich jetzt nicht mehr, ich habe den Faden verloren. Ja.
Nein, wegen der Optimismus, dem Optimismus.
Der Optimismus, genau. Und ich glaube, und weil das, du hast vorher gesagt, ja, das bringt, also ich glaube prinzipiell sehr, dass sie die Gesellschaft in einer sehr alles sehr positiv entwickelt. Ja. Es gibt weniger Kriege. Ich glaube, die Medien sind da, die sind immer extrem gebiased. Ja. Es ist immer halt einfach voller Selection Bias über negative News. Und ich glaube, von Lebenserwartung bis Kindersterblichkeit bis hin zu Happiness und Poverty, glaube ich, dass sich das alles sehr positiv entwickelt. Du siehst das anders.
Also ich bin mir natürlich im Großen und Ganzen global betrachtet.
Ich sehe es im Großen und Ganzen global betrachtet.
Entwickelt sich positiv, das ist keine Frage. Ja. Ich glaube schon, dass wir potenziell mit gerade in der westlichen Welt mit ordentlich Wirbel rechnen können und dass es da schon auch noch negative Dinge geben kann, die auf uns zukommen.
So auch mit Krieg und so und Wellen.
Ich hoffe, dass wir das vermeiden können, aber ich möchte es nachdem jetzt schon in der Ukraine Krieg ist, man soll auch da nichts ausschließen. Ich glaube, das ist auch, wäre auch naiv.
Wäre naiv, muss man ernst nehmen. Natürlich,
und selbst wenn man Kinder hat, besonders. Ja, weil wir sind jetzt Gott sei Dank schon zu alt für das wehrfähige Alter.
Aber natürlich, musst du ernst nehmen. Ja.
Aber ich bin grundsätzlich auch schon vollkommen bei dir. Ich glaube, dass das Negative, die Medien sind daran gar nicht so schuld, glaube ich, weil das wird ja, wie wir bei Twitter auch besprochen haben, wenn ich auf Twitter gehe heutzutage, das ist auch für mich nur noch aufregend und deprimierend, weil dieses ganze Panik, also Panik, FOMO,
total.
Und Angst,
das verzerrt.
Ja, das verzerrt total. Die Wahrnehmung, aber gleichzeitig bringt es Aufmerksamkeit. Mhm. Und ich sehe das ja auch auf YouTube.
Natürlich.
Wenn ich versuche, auf YouTube sachlich zu bleiben, dann
ist es schwieriger.
Aber gleichzeitig ist das, ich möchte beweisen, dass es möglich ist.
Verstehe ich total. Weil, das ist ein Dilemma. Ja.
Naja, es ist für mein Leben auch nicht angenehm, wenn ich permanent nur in Panik mich befinde.
Natürlich.
Das ist so. Aber Bitcoin ist für mich einer der Hauptgründe, warum ich optimistisch in die Zukunft sehen kann. Weil ohne Bitcoin wäre ich sehr, 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 sehr dummsteig, was das Geldsystem und die kommenden Dinge was betrifft. Ja, weil die Dinge, die uns da ins Haus stehen, sind A, mehr Inflation, weil anders geht es gar nicht, rein politisch gesehen. Ne? Es gibt im Grunde drei Möglichkeiten, was wir tun können. Wir können die Steuern erhöhen, das kannst du vergessen, die sind schon viel zu hoch. Mhm. Kein Mensch wird gewählt, der das ernsthaft umsetzen möchte. Mhm. Wir können Einsparungen machen, Austerity. Ja? Ja. Das haben die Griechen.
Hat das noch nie funktioniert?
Wie das funktioniert hat.
Ja.
Ist auch politisch nicht umsetzbar.
Ja.
Oder wir drucken einfach mehr Geld und verteilen das Problem auf den Schultern von allen. Mhm. Dass es besonders die unteren Schichten trifft, versuchen wir durch soziale Dinge wieder auszugleichen, quetschen die Mittelschicht schon aus und daher kommt auch dieses unangenehme Gefühl. Ja? Und wenn es da und das Zweite, was wir tun, ist, dann die Leute, wir schalten die Kontrolle rauf. Digitaler Euro, Überwachung hier, Überwachung da. Wir schauen, dass immer weniger Leute Dinge tun können, die quasi der Staat nicht gut findet. Und beide Dinge sind nicht gut in ihrer langfristigen Entwicklung, in meinen Augen.
Mhm.
Und da braucht es aber nicht jetzt herumgebettel, macht es das nicht, sondern es braucht Gegenentwürfe.
Ja. Und neue Konzepte.
Ja. Mhm. Und da sehe ich Bitcoin in einer sehr, sehr wichtigen Rolle.
Ja, ich verstehe. Ja. Ich gebe dir recht, also wo ich mir schon Sorgen mache, als Europa zum Beispiel Standard sorgen. Ja, das betrifft uns unmittelbar.
Genau.
Ja auch, ja. Und das ist, wenn man alle Changing World Orders und diese ganze Abstraktion und diese Theorie weglässt und sagt, was betrifft unsere Kinder und uns. Ja. Und ich finde einfach, USA hat, ich meine, die haben links und rechts den Ozean. Das ist schon mal ein Riesenvorteil, prinzipiell. Und Europa ist einfach, wir haben vorher kurz drüber gesprochen, jetzt aus dieser, ich finde immer, es ist ein bisschen Disney World der Welt. Ja? Es ist immer so total nett und alles cool und so, und denen geht es nicht gut. Und alle schauen ein bisschen, alle wollen ja so, die wollen ja zu uns her und die Amerikaner finden es cool, wenn sie in der Amalfi-Küste und das ist alles schön. Aber eigentlich ist so, die Tourismus ist wahrscheinlich eine zukunftsträchtige Branche in Europa, wenn du das so überlegst.
In Österreich, also Tourismus ist, glaube ich, der wichtigste.
Das ist sehr hochrelevant eigentlich.
Ja.
Und ich weiß aber nicht, ob das so strategisch so super ist, ja, dass das relevanter Treiber ist, weil es halt, also am Ende ist ein Konsumtreiber eigentlich, der Werttreiber und nicht jetzt irgendwie Halbleiter. Und wenn du überlegst, was sind jetzt die größten, wenn du anschaust, alle Industrien der ganzen Welt, woher kommen diese Unternehmen? Und da gibt es in Europa ist halt ja Autobau und Pharma, das sind eine der letzten verbleibenden großen Industrien, ein bisschen Öl, ja, die aus Europa kommen, sonst kommt ja alles woanders her. Und ich habe da gesagt, ich habe mir jetzt nach Monaten des Nachdenkens, ja, entgegen meinem deutschen Diesel-Gedanken diesen Tesla gekauft.
Willkommen.
Ja, genau. Ja, im Brothers in Mind jetzt. Gell? Und ich bin sehr gespannt. Ich habe ihn noch nicht. Aber Da haben wir gedacht, okay, ich bin so lange damit gedanklich beschäftigt, warum? Und jetzt je mehr ich das realisiere, denke ich mir, okay, ich glaube, der deutsche Autobauer hat ein Problem. Ja, diese Zulieferindustrie, ich sehe das irgendwie, da ist so viel Legacy dabei, und du kannst diese Legacy nicht abdrehen. Diesen Technical, also wenn der Software sagt mir, du Technical Debt.
Ja, genau.
Technical
Debt. Ich kenne das aus den Medien.
Ja, ist urteuer.
Ja.
Und du musst das aber abdrehen eigentlich, weil sonst machst du diesen Sprung nicht. Und da hat der Tesla diesen, ich glaube, sie sind dennoch überbewertet, und ich glaube, der Elon ist die High Risk Factor und. Aber insgesamt, jetzt vom Product Market Fit und so, ja, ist arg. Macht mir Angst. Ja? Weil ich glaube, wenn du schaust, Deutschland, und da hängen ja wir eigentlich letztendlich dran, was das macht in deiner Gesellschaft, ist eine extrem hohe Risikoposition.
21 Energy hat Bitcoin-Heizungen mit der neuesten Hardware für Privatkunden und Industrie. Und im Onlineshop, da habt ihr auch eine große Auswahl an bereits in die EU importierten Mining-Geräten, die man dort bestellen kann mit dem Code WasBitcoinBringt, sogar um 5% günstiger. Wenn ihr eine PV-Anlage auf dem Dach habt oder sonst irgendwo überschüssigen Energie produziert, dann ist das eine ganz, ganz interessante Option für Bitcoiner und Bitcoinerinnen. Man soll es gar nicht glauben, aber es gibt Fondsmanager, die haben genau verstanden, was im Geldsystem falsch läuft. Ich spreche natürlich von Mark Walleck und Ronald Stöferle, den beiden Köpfen hinter dem Incrementum Gold Report, dem Incrementum Bitcoin Kompass. Die kombinieren ihren Fonds Gold und Bitcoin, Hard Money for the Win. Holt euch auf jeden Fall die Unterlagen. Wir machen dazu ja auch immer wieder Content rund um Bitcoin, rund um Gold, rund um Sound Money und die ganzen Makroentwicklungen, die uns derzeit um die Ohren fliegen. Schaut rein bei incrementum.li.
Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll, außer dass ich dann deiner Meinung bin. Ja. Aber dann mit hast du, weil du hast ja vorher gesagt, du bist optimistisch und alles ist gut und so weiter, aber offenbar ist es in
schon, ich glaube, es ist immer die Skala. Ist immer die Skala entscheidend. Ja. Und meine Skala ist immer, also ich sage meinem Sohn, sage ich immer, wenn du überlegst, da ist das Beginn der Erde, ja, was sind 13 Milliarden Jahre, oder das Universum weiß ich jetzt nicht. Und ich frage dann immer, wo sind, da sind wir, ja, wo sind die Dinosaurier gekommen, ist auf der Skala, ja, sind die da gekommen oder da. Und die sind nicht da vorne gekommen am Ende vom Fingernagel sind die Dinosaurier so ungefähr gekommen. Und deswegen, ich versuche halt immer, die Frage ist, optimistisch oder negativ, musst immer beurteilen, auf welcher Skala du das sprichst.
Ich glaube, dass wir in Europa noch immer das Problem haben, wir haben viele Probleme, aber eines der Probleme ist, dass wir keinerlei strategische Ausrichtung haben. Wir wissen nicht, wer wir sind, und wir wissen nicht, wo wir hinwollen.
Ja, weil wir mitten in dieser Identitätsfindung sind, oder? Ich meine, die EU ist nicht alt. Ja? Wir haben unterschiedliche Sprachen, wir haben unterschiedliche Kulturen. Es gibt keine United States of Europe.
Nein, es gibt wir werden sie auch nicht rechtzeitig bekommen, um dieses Problem zu lösen, das du
glaubst
jetzt gerade.
Nein. Ja, es geht sich nicht aus.
Nein, das geht sich niemals aus. Und selbst wenn sich es ausgehen würde.
Ja.
Schau, das Problem bei der EU ist, wenn du diese United States of Europe, wenn du das über den Zaun brichst, dann erhöhst du die Gefahr, dass wir so enden wie Jugoslawien.
Ja.
Mhm. Ja? Und das willst du ja nicht. Du willst ja den Frieden wahren.
Ja. Ja? Das muss intrinsisch motiviert passieren.
Genau.
Ja.
Genau. Okay. Das heißt, wir werden sehen, wo das hinführt politisch, das ist ganz schwer zu sagen, aber was uns einfach fehlt, ist diese strategische Ausrichtung. Und das gilt jetzt dann eher eigentlich auf nationaler Ebene. Also was jetzt in Frankreich passiert, weiß ich gar nicht. Das ist wieder die Sprachbarriere. Aber in Deutschland sehe ich null Plan. Also du hast richtig gesagt, das ist die deutsche Autoindustrie. Ja. Ich meine, was ist passiert in den letzten 10 Jahren im Autobau? Da war der Dieselskandal, dann hast du keine Diesel mehr kaufen können. Ja. Dann hat es geheißen, wir gehen voll auf Elektroautos, dann kannst du auch Benzin auch nicht mehr kaufen. Elektroautos weißt du aber auch nicht, ob du es kaufen kannst, weil wie ist der Resale-Value oder woher weiß ich überhaupt, wie gut die Batterie beieinander ist. Ja. Das heißt, die Leute sind komplett verunsichert.
Total verunsichert, was die richtige Entscheidung. Ja.
Und deswegen habe ich zum Beispiel meinen Tesla auch nur gemietet. Ja, also über eine Langzeitmiete über die Firma und bin gar nicht das Risiko erst eingegangen, den zu kaufen und den dann wieder verwerten zu müssen. Aber ich stimme zu, du hast es vorher den iPhone-Moment genannt. Ich glaube sehr wohl, dass da halt kommt doch die große Bewertung beim Tesla. Wenn du einmal die Erfahrung gemacht hast, dann siehst du, das ist der iPhone-Moment fürs Auto.
Ja. Und das ist so, gell? Du kannst es ja jetzt schon beurteilen.
Ich bin davon, selbst mit den Unannehmlichkeiten des Aufladens würde ich auch noch sagen,
alle, die Tesla haben, sagen alle, die iPhone haben.
Ich würde nicht zurückgehen.
Ja.
Und Bitcoin ist der iPhone-Moment des Geldes.
Das ist eine schöne Überschrift. Ja.
Der wäre besser, wenn du gesagt hättest.
Leider hast du gesagt, ja. Aber mit dem, ja, aber Bitcoin, obwohl es niemandem gehört.
Weil es niemandem gehört.
Ja, das ist, weil es ich weiß nicht, ob gehört. Das, ich glaube, ist ein Nachteil.
Weil Geld.
Das ist ein Nachteil in unserer Welt.
Naja, das Problem ist es, aber überleg dir mal, ob es wirklich ein Nachteil ist, weil einer der Nachteile, die wir heute haben in dieser Konfliktsituation, auch zwischen Ost und West, ist, dass der Westen sein Geldsystem als Waffe verwendet. Mhm. Ja, der Amerikaner und die Europäer.
Natürlich, ja.
Ja. Das heißt, was wir brauchen, um aus diesem Schlamassel rauszukommen, ist eine verbindende Wertebasis, die wir beide nutzen können.
Ja.
Und was soll das sein? Das kann eigentlich nur Gold oder Bitcoin sein. Ne? Also es wird nicht der Dollar sein, es wird auch nicht der Yuan sein, es wird auch nicht der Euro sein. Der Euro wollte das mal. Übrigens hast du vorher gesagt, welcher Politiker wird sich die Möglichkeit nehmen lassen, Geld zu drucken. Ne?
Mhm. Mhm.
Der Euro hat genau das umgesetzt.
Mhm. Ja.
Der hat den nationalen Staaten die Möglichkeit genommen, Geld zu drucken. Ja.
Mhm.
Der Euro hätte das sein können, das glaube ich, das war auch immer die Idee. Das ist aber meiner Meinung nach kaputt. Das wird nicht funktionieren.
Das digitale Euro meinst
du? Nein, der Euro als neutrale als internationale Reservewährung.
Ja, aber das ist ja, aber schau, okay, aber Währung ist also immer an Staaten gekoppelt, oder?
Derzeit. Historisch betrachtet, kann man das argumentieren.
Ja.
Ja.
Und ein Asset wäre oder ein Merkmal wäre ja, dass es eben staatsagnostisch ist, staatlich, neutral, oder? Und das meinst du, ist eigentlich die Riesenchance.
Ja.
Wegen potenziellen Krieg, Konflikten, wegen Ost-West, wegen Kulturproblemen und diesen Dingen.
Ich glaube, dass du bei der Technologie Geld akzeptieren musst, dass auch deine Feinde es nutzen. Weil du weißt nicht, ob du recht hast.
Ja, gut. Aber Geld hat ja derzeit auch schon, der Dollar nutzen ja auch deine Feinde. Also,
ja, aber das wird natürlich... Es wird
genutzt, du kannst es beeinflussen, meinst du?
Ja, das befindet sich im Abbau.
Im Abbau.
Also das ist je stärker der Dollar quasi weaponized wird von Washington, desto weniger nutzen es auch die Feinde.
Ja, richtig. Ja. Und das kann bei Bitcoin nicht passieren?
Das kann bei Bitcoin, du kannst nie nichts ausschließen, aber Bitcoin ist so konstruiert, diese Gefahr zu minimieren.
Ja, und okay, du meinst, okay, Währung ist eigentlich auch ein potenzieller Konflikttreiber.
Es ist aber auch ein potenzieller Konfliktlöser.
Also es ist ein ziemlicher Löser. Also mit Geld kannst du eigentlich sehr viel lösen. Das ist eigentlich super, weil es Interessen widerspiegelt.
Genau.
Bitcoin spiegelt keine Interessen wider, weil es ja... Niemanden, der dahinter steht, keine Sache, kein Mensch, keine Institution. Das ist gut und schlecht.
Ja, klar. Natürlich ist es nicht alles nur perfekt.
Ja, logisch.
Aber du hast dann auch die Möglichkeit, zum Beispiel über Bitcoin und andere Dinge, aber vor allem Bitcoin, auch Konflikte eben im digitalen Raum zu verlagern, auch zu lösen. Also die Konflikte, die wir heute haben, die Kriege, die wir heute führen, vielleicht sind wir ja schon im Krieg. Wir sind wahrscheinlich schon im Krieg. Mhm. Ja? Ein Wirtschaftskrieg, ein Informationskrieg und der findet natürlich auch im Digitalen statt.
Mhm.
Ja? Und deswegen hast du in der Spieltheorie von Bitcoin auch, weil Bitcoin ja dadurch, dass es diesen Niederschlag hat im Mining, wenn du das den anderen überlässt, dann gehst du das Risiko ein, da extrem ins Hintertreffen zu geraten. Deswegen sind die Amerikaner sagen, bevor wir das den anderen überlassen, machen wir es einmal selber und schauen, was dann passiert. Das ist der amerikanische Zugang.
Das Mining. Passiert das in Amerika?
Ja, na klar. Der Trump steht jetzt da und sagt, I want the last Bitcoins to be produced made in America.
Okay.
Also die sind da all in jetzt.
Okay, Europa hat da gar kein nichts, oder?
Ich mache immer den Witz, da gibt es im State Department einen eigenen Typen, der hat nur einen Job, der ruft in Europa an und sagt ihnen, dass sie das Gegenteil von dem machen, um die Kluft zu vergrößern.
Mhm.
Ja, Europa macht wieder alles falsch.
Und China ist ja unter Asien prinzipiell?
Nein, China ist so das offiziell, China ist halt eine kommunistische Diktatur.
Ja.
In China hat halt die Regierung, die das Mining offiziell verboten, hat die Hardware konfisziert, die sie noch bekommen haben, bevor sie aus dem Land geflüchtet ist. Mhm. Und die wird halt jetzt von der eigenen Nomenklatura betrieben. Also ungefähr 20% des Minings finden immer noch in China statt, aber offenbar unter staatlicher Kontrolle.
Okay.
Ist nicht ganz sicher, weil du weißt nie genau, was in China rauskommt.
Ja.
Aber es macht Sinn. Also ich weiß, dass aus Venezuela zum Beispiel, da passiert das genauso. Ne? Da wird Mining offiziell verboten, aber in Wahrheit nur, damit die Eliten an diese Maschinen rankommen, um sich selbst zu bereichern.
Okay.
Ja? Aber China hat jetzt auch über Shanghai, also was China offenbar versucht, ist Bitcoin zuzulassen, aber nicht als Möglichkeit, also sie wollen so stark kontrolliert wissen, dass du jetzt nicht Bitcoin nutzen kannst, um dein Geld außer Landes zu schaffen, weil davor haben sie große Angst. Das ist wie Russland in den 90er Jahren wurde durch den Kapitalabfluss nach Amerika völlig ruiniert. Das war das ganz große Drama, das möchte man in China unbedingt verhindern.
Ja, ja. Wenn du sagst, Bitcoin ist der iPhone-Moment des Geldes, ja, schaut, das ist der Tesla oder das iPhone, seine im Vergleich zum Geld irrelevant. Das sind ja...
Ja, genau.
Also deswegen sitzen wir hier. Deswegen gibt es dich, deswegen gibt es Bitcoin.
Ja. Deswegen finden die Bitcoiner das alles so aufregend. Ja.
Ich kann es mir fast nicht vorstellen. Aber es ist, weil das verblasst ja, weil du kenntest ja, wenn du eben Bird's Eye View einnimmst und sagst, gut, ich meine, der Tesla ist einfach eine neue Generation Auto. In den nächsten 2000 Jahren ist das komplett irrelevant. Ja, gibt es eine neue... Ein Autosprung, okay, naja, eine Kategorie.
Nein, es ist ja nicht nur das. Es ist ja dieses iPhone-Moment bedeutet ja quasi für mich zwei Dinge. Erstens, dass der Anwender dieses echte Upgrade erfährt und sich denkt, okay, ohne dem
Neue ich Kategorie.
Nicht. Aber das Zweite ist auch das, was wir vorher besprochen haben, dieser Focal Point, dieser Shelling Point, dass du plötzlich in einer Welt testen, wie viele Autos hat Tesla? 3. Von denen in Wahrheit nur eins wirklich, zwei wirklich verkauft werden, Y und 3. Und Y ist eigentlich so, Y ist das meist verkaufte Auto der Welt. Ja. So, und jetzt machen wir hier Full Transparency. Wir haben auch beide jetzt dieses Y-Ding.
Ja, genau.
Okay?
Ja.
So.
Ja.
So wie das iPhone. Wie viele Modelle hat das iPhone? Ungefähr so viele wie Tesla hat.
Ja.
Vorher gab es 7 Millionen verschiedene Phones. Ja?
Richtig, ja.
Jetzt gibt es im Grunde nur noch das iPhone plus das eine Duopoly Android dagegen.
Stimmt.
Und einer der Gründe, warum die so erfolgreich sind, ist, weil dann auch der ganze Content, der sich rundherum bewegt, das ganze Gefühl, das ganze Ökosystem konzentriert sich auf diese einigen wenigen Modelle.
Sagen wir wieder bei Convenience. Es ist für dich als Anwender extrem angenehm. Ja, weil es die Welt nicht verlässt, dann es funktioniert einfach.
Und wenn ich irgendeine Frage zum Model Y oder zum iPhone habe, dann bin ich auf YouTube und finde jede Antwort.
Ja.
Wenn ich
ja.
aber irgendein Modell von Mercedes habe, das irgendwie nur zwei, Werkstatt. Drei andere Leute haben, muss ich in die Werkstatt, die sagen,
den Diagnosecomputer anstecken.
Genau. Und das ist für mich schon diese globale Vereinheitlichung des Standards, sage ich mal. Das ist für mich der iPhone-Moment. Und warum sollte es, ich meine, das ist ja auch aus Unternehmersicht total absurd, wie sollte in einer digitalen, globalen Wirtschaft, soll man da mit 160 verschiedenen nationalen Währungen arbeiten? Wie soll denn AI zum Beispiel, wenn jetzt ein AI-Agent, wie starte ich den mit Geld aus? AIs müssen doch irgendwann Geld nutzen können. Wenn ich sage meinem AI-Agent, ich brauche, keine Ahnung, einen Cutter für meinen Podcast, suche mir einen anderen AI-Agent, der das kann, wie machen die Transactions?
Naja, die könnten schon normal über Bankkonto, ich meine, die könnten ganz normal über Fiat, ganz normal auch irgendwie über Bankkonto die einloggen oder und zahlen und PayPal oder irgendwelche normalen PSPs verwenden. Muss jetzt deswegen nicht Bitcoin haben.
Aber da muss ich dann AIs finden, die alle Zugang zu diesem einen Ding haben. Aber für mich ist es logisch, dass die auf einen Standard zurückgreifen.
Ja, wahrscheinlich. Ist logischer natürlich, ist naheliegender, ja.
Und das wäre, also...
Sagst du immer nicht, dass es Bitcoin ist?
Nein, sag's nicht, dass
Bitcoin ist. Die Wahrscheinlichkeit ist hoch, höher als Litecoin oder Co. Ja, sagen wir so.
Also ich bin mir da
sicher.
Ich bin mir da sehr sicher.
Sonst würde man nicht da sitzen.
Aber ich möchte jetzt auch niemanden quasi mit da religiös überzeugen. Das ist überhaupt nicht mein Thema.
Überzeugen kann man ja niemanden.
Das habe ich auch nie versucht. Also ich habe auch, das bei Gold hatte ich die Phase, wo ich gesagt habe, um Gottes Willen, morgen bricht die Welt zusammen, kauft alle Gold. Und da habe ich gelernt, das funktioniert nicht.
Nein, überzeugen kann man eigentlich niemanden, finde ich. Weil wenn es jemand überzeugt, ist es gar nicht gut. Die Leute müssen
selber drauf kommen.
Genau. Alles andere ist das ist die einzige Möglichkeit, finde ich, dass etwas. Da gibt es ja, das ist die Mäeutik, das ist die Hebammentechnik. Der Sokrates hat das geprägt, diese Fragenkunst. Ja, und wie du jemanden zu einem Gedanken bringst, ist eigentlich Fragen, einfach viel Fragen stellen, bis die Person selber dämmert und es realisiert im Kopf, zu sagen, stimmt. Also durch die eigenen Fragen stellen, was die kommst du zum Schluss. Und weil die Hebamme, die tut ja nicht das Kind gebären, sondern sie hilft nur der Frau, das Kind zu gebären. Ja.
Und da sind wir dann wieder bei der Frage, wenn man es wirklich runterbricht, wo sind wir jetzt? Ich glaube, wir sind jetzt, und das gilt noch für die nächsten 10 Jahre, vor allem in der Store-of-Value-Phase von Bitcoin. Und da ist es dann auch für Unternehmen interessant. Und das ist eben der Punkt, auf den ich mit dir noch hinaus wollte, weil du bist ja Unternehmer. Und der Michael Saylor ist ja auch, also der sagt ja nicht, Bitcoin dies, das, sondern der sagt, mit Bitcoin habe ich die Möglichkeit, meinem Unternehmen auf der Kapitalseite, eigentlich zu rekapitalisieren. Und es funktioniert. Das funktioniert super. Mhm. Und er hat gesagt, in dem Interview, das ich mit ihm gemacht habe in Prag, hat er gesagt, er war jetzt bei der Harvard Business School und hat eine Stunde lang vorgetragen, wie es funktioniert. Mhm. Und dass sie da irgendwie 30 Milliarden zusätzliche Marktkapitalisierung, alles super. Mhm. Ja? Und alle Studenten haben gesagt, na, das geht aber nicht. Ja. Das ist ja nicht okay und das macht man ja so nicht und das ist so riskant. Aber es hat ja schon, es war ja, er hat gesagt, es war danach. Es hat ja schon funktioniert.
Ja, ja. Ich würde auch, meine intuitive Antwort war, es ist viel zu riskant. Ja. Weil einfach, da geht es ja immer, ich gebe da ein anderes Beispiel. Es gibt sehr viele, wenn du jetzt Vorstandsvorsitzender von einem großen Konzern bist und du musst jetzt, bist in einer Restrukturierungsphase und du musst Berater holen. Welche Berater holst du dir? Du holst wahrscheinlich McKinsey oder BCG. Da gibt es aber vielleicht ein paar, zwei, drei kleine Quetschen, die einen super Job machen, aber jeder weiß, es ist, Entscheidungen sind oft politische Entscheidungen oder sehr oft politische Entscheidungen, nicht die, was faktisch am besten ist. Und deswegen glaube ich, das ist eine Riesenhürde für sowas, wie was du gerade beschrieben hast. Ja, ich meine, der Seele ist ja da voll exponiert und sein ganzes Leben ist das. Aber wenn du jetzt ein ganz normaler Unternehmer bist, ja, und du bist ja auch Unternehmer, dann du musst dir immer überlegen, was ist, oder wenn es insbesondere mit dem Geld anderer Leute arbeitest,
natürlich,
dann musst du umso mehr überlegen, ja, was ist da politisch opportun und akzeptiert. Und das ist der Grund. Und da ist es halt oft leichter zu sagen, dass ich halt ein Immobilienportfolio kaufe, weil das halt einfach akzeptierter ist, ja, als irgendwas Bitcoin kaufe. Weißt du, du tust dich damit ja selbst in einem extremen Risiko aussetzen als Entscheidungsträger.
Aber und deswegen, ja, was du jetzt gerade beschrieben hast, ist der Grund, warum das noch nicht viele andere Unternehmen getan haben, was der Seele getan hat.
Ja.
Es dauert einfach.
Es dauert, dann wird es dauern, ja, genau. Aber wenn es dann mehrere Präzedenzfälle gibt, die über einen lang genugen Zeitraum erfolgreich sind. Es hat ja auch eine Phase gegeben, da war es wahrscheinlich für Unternehmen undenkbar, dass sie Immobilien kaufen als Anlage. Hat sicher auch gegeben. Ich meine, die Ärztekammer, die hat wie riesen Immobilienbesitzer in Österreich, ja, hat es auch mal eine Phase gegeben, wahrscheinlich, wo sie das nicht gehabt haben. Und ich glaube, wenn es einfach die Evidenz groß genug ist und dem lang genug Zeit gibt, dann werden natürlich immer mehr auf diesen Zug aufspringen und sagen, okay, das ist etwas, eine Assetklasse, die kann ich vertreten, in die ich reingehe.
Genau. Ja. Genau. Und das ist jetzt die Phase, die wir jetzt über die nächsten 10 Jahre sehen werden. Das ist meine Perspektive. Und das ist, ich mein, auch weil du sagst, dass ich auch Unternehmer bin, in meiner GmbH, ich habe ein bisschen Bitcoin. Ich habe einfach, aber wenig. Da geht es nur darum, dass ich selber lerne, wie funktioniert das, dass der Steuerberater lernt, wie funktioniert das und so weiter. Da geht es gar nicht um was anderes.
Ja, verstehe.
In Österreich hast du noch den Nachteil, dass es eben nicht so wie in Amerika, du kannst die Kursgewinne nicht mitbilanzieren. Also du kannst erst, wenn du es wieder verkaufst, dann musst du Steuern zahlen, bla bla bla.
Ja? Ist das eigentlich Anteils, also ist es entbesteuert mit Anteilsbesteuern oder weißt du das, oder ist das Einkommensteuer relevant eigentlich?
Was genau? Wenn du es verkaufst?
Ja, genau.
Im Unternehmen oder privat?
Privat.
Achso, ja. Nein, in Österreich ist es so, dass du, das ist genauso besteuert, es ist genauso besteuert wie Wertpapiere in Österreich.
Okay, also weil Firmenanteile sind mit 27,5% entbesteuert.
So. Okay. Ja. Wenn du Bitcoin verkaufst.
Ja, okay.
Verstehe. Also nicht bei der Firma.
Ist nicht Einkommensteuer.
Ist nicht Einkommensteuer, nein. Mhm. In der alten Regelung bis vor 2 Jahren war es so, wenn du es innerhalb von einem Jahr verkauft hättest, wäre es Einkommensteuer gewesen und nach einem Jahr war es steuerfrei, so wie Gold.
Ja.
Heute ist es 27,5.
Okay.
Und die Frage ist halt, ob in Österreich diese 27,5 irgendwann fallen oder ob es eine generelle Haltefrist gibt.
Ja.
Ich habe die alte Regelung, so wie Gold zu besteuern, viel besser gefunden.
Ja.
Die war auch näher dran an dem, was Bitcoin ist in meinen Augen. Mhm. Aber
jetzt wird es als Firmenanteil gesehen in irgendeiner Form. Oder als Anteil, als Assetklasse.
Wie ein Wertpapier.
Wie ein Wertpapier.
Und das ist der Punkt, wo man dann irgendwann sagen muss, ich kann meine Meinung äußern, aber ich muss akzeptieren, wie die Regeln sind. Mhm. Und das tue ich natürlich auch. Mhm. Ja, dann ist es halt jetzt wie ein Wertpapier besteuert. Mhm. Ja.
Okay.
Das ist inzwischen auch das machen inzwischen auch die Kryptobörsen direkt. Also
das habe ich gesehen.
Hat der Staat auch eingeführt, um Geld zu verdienen.
Mhm.
Ja,
und Kontrolle, oder?
Ja, Kontrolle in dem Sinn hätten sie ja vorher auch schon gehabt. Du warst ja vorher auch schon steuerpflichtig. Das ist jetzt nicht der Punkt. Kontrolle ist nie schlecht aus staatlicher Sicht, aber es geht eher darum, dass sie das als ernsthafte Quelle auch sehen für Geld. Und das ist ja was Positives.
Natürlich, sagen, das weil hebt sie auf, eine, ernst. Auf ein Ernst, genau. Genau. Sie auf ein gewisses Level gehoben damit. Ja.
Lukas.
Ja, Nico.
Das war spannend.
Ja, es war super interessant, mit dir zu plaudern. Ja, es ist echt cool. Ja, faszinierend.
Hast du für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, wo findet man dich? Twitter, Podcast?
Ja, ich bin halt, wie gesagt, ich bin eigentlich auf Twitter total, ich bin sehr, ich habe früher mehr gepostet, bin jetzt eher passiv. Also mein, ich tue ja total gern kochen und mein Kanal ist eigentlich Instagram geworden. Ja, Zina Klism.
Okay, so heiße ich. Wird verlinkt, ja.
Und ich freue mich natürlich, der bei unserem Podcast Negroni Nights reinhört, bei meiner Frau und bei mir. Es geht halt um weniger tiefgründige Sachen. Aber wir werden mal schauen.
Weil die Folge kommt, wo du bei deiner Frau sagst, wir müssen jetzt einmal drei Stunden auf Bitcoin reden.
Ich versuche es immer, wir müssen ein bisschen in die Tiefe gehen, aber es ist dann, wir kommen nie so weit. Aber ich freue mich natürlich, jede und jeder, der reinhört. Es ist, ich würde nicht sagen, es ist seicht, ist es nicht, glaube ich nicht. Ja, es ist lustig, aber es ist nicht seicht, ja.
Na, ist cool. Ja. Wir haben uns ja bei der Podcast,
bei unseren Ö3 Podcast Award
kennengelernt. Da haben sich 1300 Podcasts in Österreich beworben.
Ja.
Das ist schon crazy.
Ja, stimmt.
Und wir sind jetzt auch beide bei der Auflagenkontrolle drinnen.
Ja, genau, richtig.
Also es tut sich ja was auf dem Sektor.
Ja, und wir finden ja beide, ich liebe Podcasts. Ich finde das einfach, wir haben es vorher besprochen, ist einfach ein tolles Medium. Du kannst wirklich Menschen lang begleiten und sie lernen dich kennen und du kannst Einblicke in die Gedanken geben. Ich finde das super. Also mir taugt dieses Medium sehr und halt Instagram tue ich gern kochen. Ja, also kannst du auch mal anschauen.
Schaue ich mir Instagram.
Du bist nicht sehr aktiv auf Instagram.
Nein, ich weiß bis heute nicht, was eine Story ist.
Ja, nein, das muss ich ändern, Nico.
Ich hatte Instagram auch nie auf einem Handy.
Du musst ausprobieren.
Ich bin kompletter Instagram.
Du musst ausprobieren.
Also
das
Einzige, was ich
LinkedIn
ich,
oder?
LinkedIn halte ich für.
Aber grindig.
Wirklich widerlich.
Ja.
Also LinkedIn ist wirklich.
Ja.
Weißt du, was der Erfolg von LinkedIn ist? Ich weiß das Geheimnis von LinkedIn. Und es hat mir bis jetzt keiner auf Anhieb sagen können, warum LinkedIn überhaupt so erfolgreich ist.
Na, wegen dem, ich weiß nicht, ich glaube einfach dieses Anschauen von anderen Profilen, so diese, was machen die Menschen oder diese. Nein.
Es ist das Professional Social Network.
Ja,
das heißt, du kannst es in jedem Büro den ganzen Tag offen haben und der Chef sagt nichts.
Ach so, ja.
Und deswegen ist es auch so cringe.
Okay. Cringe ist das richtige Wort.
Cringe. Es ist so fucking cringe.
Cringe ist das richtige Wort.
Weil es ist die ganze Zeit Selbstdarstellung. Ich war schon wieder auf einer Konferenz und man wird verkauft als Arbeit. Mhm. Aber in Wahrheit ist es so halb Facebook.
Aber das war mal besser. Das ist schwieriger geworden. Hat einmal mehr Wert gehabt. Finde ich. Also früher.
Es ist cringe und scammy, weil du kriegst halt irrsinnig viel Scam auch Nachrichten.
Ja, ja,
der einzige Grund, warum ich dort bin, ist, weil ich dort Leute erreiche, die eben sonst nicht auf anderen Social Media unterwegs sind. Und weil die Leute, natürlich bekomme ich auch interessante Anfragen von Leuten, die einen Vortrag buchen oder ein Seminar.
So schon diese Professional-Komponente hat schon nach.
Ja,
und die hat sonst nichts anderes.
Weil sie wissen, dass sie mich dort erreichen können.
Ja,
und dass sie dort mich bekommen und nicht einen anderen Scammer. Wenn du auf Telegram gehst, findest du dort 15 Nikolis, die alle Scammer sind. Aber als Social Media Plattform finde ich es halt ultra cringe. Ja? Und es, ich weiß auch nicht genau, wie.
Ist früher extrem viel verwendet, das ist total abgebaut worden. Ja,
also und Insta ist halt, ja.
Ja, ist halt sehr visuell alles. Ja. Aber für mich ist es voll für Inspiration. Für mich ist Instagram, ich bin immer sehr kritisch mit den sozialen Medien. Haben wir auch gesagt, bei den Kindern und so, aber für mich ist es extrem viel Inspiration. Ja. Ich finde dafür sehr Ästhetik. Ich sehe da einfach sehr viel Ästhetik oft, ja.
Also dieses Ganze, zu abschließen noch ein Buchtipp.
Ja.
Es gibt ein Buch, das heißt, Goddammit, das fällt mir gleich wieder ein, wie es heißt. Das ist geschrieben worden von den zwei Typen, die bei Google Gmail mitentwickelt haben.
Ja, der Matt, was nimmt denn sogar mal irgendwann einmal getroffen vor 100 Jahren. Ja, aber okay.
Und das lese ich einmal pro Jahr und da geht es darum, wirklich diese ganzen Infinity Pools aus deinem Leben zu streichen. Also im Grunde alles, wo du Swipe to Reload machst, wo du nie aufhörst.
Ja,
weil die dich
diese
einfach.
Diese Zeitfresser und diese Infinity, absolut.
Twitter, LinkedIn, der Feed.
Richtig.
Und wenn man das schafft, loszuwerden, und ich weiß, alles hat seine Vorteile, aber ich glaube, dass die Nachteile überwiegen, ganz ehrlich. Ich
glaube schon,
ja.
Es ist einfach zu viel Zeit. Weißt du, es gibt schon ein Argument, finde ich, und zwar, wenn du sagst, wir sagen immer, du verbringst viel Zeit im Handy, aber das Handy ist ja, oder das iPhone, das Smartphone, das ist ja konsolidiert, was wir früher auf mehreren. Also früher hast du die Zeitung gelesen, das Buch gelesen, du hast gekocht, du hast telefoniert und das waren ja unterschiedliche Kanäle. Unterschiedliche Medien, unterschiedliche Kanäle, unterschiedliche Tätigkeiten. Fernsehen und was anderes als Zeitungslesen.
Yeah.
Okay. Und das ist halt jetzt alles schon ein bisschen gemerged in ein Device.
Yeah.
Das heißt, du hast eigentlich die effektive Zeit, die du über den Tag. Es schaut halt jetzt, was ich meine? Es schaut jetzt so aus, weil es jetzt immer an einem Gerät ist, aber du hast eigentlich, du lest ja auch auf dem Handy. Weißt, du schreibst ja auch.
Aber das ist ja der Punkt. Wenn ich am Handy lese oder auf ein Buch lese,
ist was anderes.
Ist eine ganz andere körperliche Erfahrung.
Absolut, natürlich, hast recht.
Und dieses permanente Gefühl, erreichbar zu sein,
ja, und FOMO und dann irgendwas.
Und du kannst dich auch nicht konzentrieren, weil du bist ständig woanders. Und, und jetzt habe ich gerade einen Artikel darüber gelesen, der ist schon von 2020, dass wir generell auch als Menschheit die Fähigkeit dieses tiefen Lesens verlieren, weil wir es nicht mehr schaffen, die Aufmerksamkeitsspanne. Und das ist jetzt vielleicht... Ich finde ja, Podcasts sind der Gegenentwurf dazu.
Ja.
Wir sitzen jetzt hier seit eineinhalb Stunden und machen ein intensives Gespräch und die Leute, die uns zuhören, sind intensiv dabei und das ist ein Traum.
Ja.
Aber für mich ist wirklich, dass ich bin wieder zum Buchlesen gekommen und ich genieße es, die Gelegenheit dazu zu haben und ich lösche lieber, jetzt hast du das Handy raus.
Ja, ich schaue die Uhrzeit. Ja.
Und ich lösche lieber ein paar von diesen Infinity-Bus vom Handy. So, bevor du jetzt davonlaufst, sage ich vielen Dank. Bleib kurz sitzen, du kriegst noch was von mir, ich muss es nur schnell holen gehen. Passt. Jetzt machen wir hier einen Schnitt hinein, das heißt für die Leute, die kriegen das gleich mit, aber du kriegst noch ein Abschiedsgeschenk und dann
entlassen. Nico, danke, war super, danke vielmals, war echt cool. Ja.
Ich hoffe, euch hat diese Folge von Was Bitcoin bringt gefallen und wenn dem so ist, dann lasst doch gerne 5 Sterne bei Apple, Spotify da oder ein Like auf YouTube, ein Subscription auf YouTube, das freut mich auch immer. Da könnt ihr dann auch Kommentare hinterlassen oder ihr schreibt mir ein Mail an hallo@wasbitcoinbringt.com. Vielen Dank auch an die absoluten Legenden von euch, die das Ganze über Fountain hören oder andere Value for Value Apps und immer wieder auch Satz rüberschicken. Dafür bin ich mega dankbar. Das ist mega motivierend. Besucht auch unbedingt meine Sponsoren, unsere Sponsoren, die uns unterstützen und auch Code zur Verfügung stellen, wie zum Beispiel Coinfinity, wie 21 Energy, wie Bitbox, wo ihr mit Was Bitcoin bringt, günstiger einkaufen könnt. Und die Liste an Vorteilen, die euch dieser Code bringt, die ganze, die könnt ihr auch finden auf wasbitcoinbringt.com. Schaut euch da unbedingt die Vorteile an. Vielen Dank fürs Dabeisein. Bis zum nächsten Mal. Euer Nico.